Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 30.12.2025. Willkommen zur 337. Folge der Mikroökonomen, die Jahresabschlussfolge, nicht die 337. Jahresabschlussfolge. Willkommen, Ulrich, grüß dich.
Hallo Marco.
Ja, ich bin gleich wieder hier am Anfang komplett verheddert. Ja, wir haben heute zwei große Themen. Einmal die RMB-Aufwertung, also die Aufwertung der chinesischen Währung. Die da dreut oder dreut sie uns nicht? Das versuchen wir herauszufinden, vor allen Dingen, was dahinter steckt. Und Ulrich widmet sich der Frage, ist Deutschland wirklich scheiße?
Eine überraschende Verteidigung.
Wir haben ja festgestellt, da haben wir immer die meisten Hörer, wenn wir sowas fragen. Nein, wissen wir gar nicht, weil wir es nicht nachgucken. Aber das ist ja im Sinne unserer Jahresendbetrachtungen. Also wir haben uns ja diese Frage mal gestellt und haben versucht, sie mit verschiedenen Leuten zu beantworten aus verschiedenen Blickwinkeln. Und da gehen wir dann auch noch mal rein. Dann haben wir so ein bisschen Housekeeping zu betreiben. Also ich habe mich ja hier die letzten Wochen etwas rausgenommen, damit wir hier auch in Sachen Website-Umzug und Nachbereitung der ganzen Geschichten vorankommen. Wir sollten das jetzt tatsächlich abgeschlossen haben. Also der Umzug war ja schon abgeschlossen bei unserem Podcast wie auch den Newslettern. Allerdings haben sich dann gerade bei den Mikroökonomen, weil das ist ja etwas komplexer mit den ganzen Datenbanken da, in dem Sinne auch vielleicht noch der Hinweis, wir haben ja da eine Datenbank am Laufen, wo ihr die Folgen durchsuchen könnt. Irgendwann müssen wir mal jemanden finden, der uns das mit einer AI zusammenhaut. Ist aber dann die ganzen Transkripte noch reingehen oder alles transkribiert wird, dann da reingeht und es dann durchsuchbar ist. Da kann dann ChatGPT alle unsere Podcasts durchsuchen. Oder Gemini, ich bin ja mehr da. Aber aktuell haben wir nur eine Datenbank, die basiert auf Hashtags, die wir uns erdacht haben und versuchen sie sinnvoll da reinzusetzen. Und da könnt ihr einfach die Folgen durchsuchen, also nach den Oberthemen, wie auch die ganzen Getränke und Picks, die wir hier verkünden, damit die nicht verloren gehen. Irgendwann gucken wir mal, ob das überhaupt genutzt wird und dann schaffen wir es entweder ab oder bauen es aus. So, jedenfalls ist das alles abgeschlossen, Fehler behoben und wir hatten dann über Weihnachten oder kurz vor Weihnachten dieses tolle Ding, dass quasi niemand Abos abschließen konnte, haben dann auch verschiedene Leute versucht und es ging nicht. Also das geht jetzt wieder. Ich glaube, Konrad hat kurz vor Weihnachten hat das behoben. Dafür auch nochmal vielen Dank. Ohne Konrad wären wir diesbezüglich verloren gewesen. Also er hat uns da sehr groß unterstützt. Also wenn ihr irgendwo Probleme habt, ja, wir hatten dann so Sachen wie dann Google stellt sein Capture um, dann musst du irgendwie neues Capture. Willst du das Google, machst du was anderes und so weiter. Also da gab es so ein paar Fragezeichen. Und dann hat das Capture den Login verhindert. Als wir dann das hatten, hat die Datenbank dann und so weiter. Also dann haben wir aktuell eigentlich nur noch einen Podcast hinter der Paywall. Das ist bei der Foreign Times mein Gespräch mit Joachim Krause über die nationale Sicherheitsstrategie der USA, die NATO und Europa. Da ist es im Grunde so, ich versuche jetzt noch für auslandsbericht.de den monatlichen Newsletter zu schreiben. Der kommt ja eigentlich immer am Anfang des Monats, jetzt bin ich nach hinten gerutscht. Und da soll das mit verarbeitet und reingestellt werden. Also wer dieses Abo bei auslandsbericht.de abschließen möchte, der kriegt dann quasi noch einen kleinen Bonus. Die anderen habe ich allerdings alle schon freigeschaltet. Heißt Frank Trentmann, historischer Blick auf Deutschlands Krieg, Wolfgang Strengmann-Kuhn, Reform des Existenzminimums, wie auch Frank Sieren zur deutschen Automobilbranche in Zeiten chinesischer Expansion, haben wir alles schon im originären Feed zu finden. Das war unser kleines Dankeschön dafür, dass ihr uns in diesem Jahr treu geblieben seid und euch ein klein wenig vermehrt habt. Und bei der Foreign Times war ja schon frei die Ukraine-Folge mit Gustav Gressel, ne? Also zur Lage Europas und der Ukraine in dem Fall. Also so, dass wir zum Jahresende dann tatsächlich recht viele Folgen rausgehauen haben, die dann nochmal so etwas spezieller waren und sind. Das bringt uns dann auch nochmal zu dem Hinweis, also ihr hört ja jetzt gerade den Mikroökonomen-Podcast, den findet ihr auf mikroökonomen.de. Dort könnt ihr ein Premium-Abo für diesen Podcast abschließen. Die Foreign Times, unseren außenpolitischen Podcast, den findet ihr auf foreigntimes.de. Dort kann man auch ein gesondertes Einzelabo abschließen. Man kann aber auch beide Podcasts bei Steady sich kaufen. Also wir haben da so ein Gesamtabo für beide Podcasts bei Steady. Die ist es auch in den Shownotes verlinkt. Dann haben wir den Newsletter auslandsbericht.de. Der ist für alle kostenpflichtig. Ich mache ab und zu mal eine freie Ausgabe, ich glaube so ein- oder zweimal im Jahr. Ansonsten sind dort die meistmonatlichen Newsletter kostenpflichtig. Und mikronews.de ist kostenlos, bleibt es auch. Da passiert aber nicht so viel. Das ist leider auch eine Realität. Ich habe es bei allem Dings nicht geschafft. Also das war jetzt wieder so arbeitsintensiv hier, dass ich es auch da wieder nicht geschafft habe. Unabhängig davon kriegen wir ja auch Spenden, Daueraufträge und natürlich diese Premium-Abos. Und all das ermöglicht uns dann hier das, was wir tun. Und dafür bedanken wir uns recht herzlich bei euch. Und wenn es dann noch Fragen, Kritik, Lob, Hinweise, Probleme, Unmut und Sonstiges gibt, E-Mail-Adresse mh@mikroökonom.de geht auch wieder.
Okay, war die kaputt? Ja, okay.
Ja, zwischendurch ging die mal eine Zeit lang nicht, weil ich da das dann beim neuen Hoster alles einstellen muss, sodass dann auch irgendwie so am Anfang nicht so hundertprozentig geklappt hat. Aber so dann irgendwie habe ich dann so im Laufe der Zeit alles hingekriegt. Ist auch keine E-Mail verschütt gegangen, keine Sorge. Ich bin jedenfalls sehr froh, zum Jahresende damit dann auch verkünden zu können. Bye-bye Domain Factory. Das ist ein sehr befreiendes und schönes Erlebnis in meinem Leben.
Digital Independence Day.
Ja. Ja, und dann vielleicht können wir ja nochmal drauf hinweisen, ne? Nächstes Jahr, Ulrich, sind wir 10 Jahre da.
Hui.
Anfang Mai sind wir 10 Jahre hier.
Ja, Wahnsinn.
Muss man ja auch mal sagen. Da wäre natürlich die Frage, ob wir da nicht versuchen, dann ein Hörertreffen nochmal zu machen. Wir hatten ja, schon bei der cool. 300. Folge eins. 10 Jahre wäre nochmal ein schöner Anlass, ne?
Mhm.
Und dann haben wir noch unsere sozialen Netzwerke, Mastodon, Mikroökonom und Reddit, Mikroökonom bei Reddit. Muss ich sagen, die schicken uns jetzt, ohne dass ich es jemals angefragt habe, irgendwelche Statistiken rüber.
Aha.
Da werden wir richtig viel gelesen. Die Frage ist dann, wie viel von denen, die da was lesen, dann auch was hören.
Oder wie viel davon echt sind. Vielleicht sind das auch alles Bots.
Oh mein Gott. Meinst du nicht, dass die AI ausgefiltert wird von der Reddit-API bei solchen Sachen? Ja, man weiß es nicht. Ne? Man will ja auch die Leute motiviert halten. Das werden wir nicht auflösen. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es uns aber gerne mal zusenden. Dann geben wir es auch gerne weiter. So, und damit kommen wir dann zu der allseits beliebten Frage, worüber wir heute nicht sprechen. Ulrich, wie schaut's aus?
Ich habe direkt 3 Sachen eingetragen.
Das ist ja so Standardfloskeln, die du da eingetragen hast.
Ja, Gaskarte natürlich wie immer, ne? Auch Autos und AI, die beiden Themen, zu denen ich immer relativ spontan mir was aus dem Ärmel schockeln kann, aber die sind ja in der letzten Folge souverän abgeräumt worden und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen oder nichts Entscheidendes. Von daher lassen wir die beiden Themen heute tatsächlich mal. Sie tauchen natürlich am Rande trotzdem auf, aber nicht als Kern.
Ja, ich glaube, wir werden heute auch nicht großartig über Donald Trump und seine Fähigkeit, sich von Putin beeinflussen zu lassen, sprechen.
Mhm.
Der Putin, der jetzt sich angewöhnt hat, vor den Gesprächen und nach dem Gespräch mit Trump und Zelensky jeweils den Trump anzurufen, um ihm doch nochmal irgendwas einzuflüstern, was scheinbar sehr gut funktioniert. Also da werden wir auch nicht drüber reden, sind aber natürlich empört. Und wir werden auch nicht über den 39C3 reden, ne? Muss man ja alles aufgucken.
Ja, ja, ich hätte aber fast sogar schon einen Pick genommen, aber ich habe dann doch was anderes genommen.
Ja, ich habe hier in meinem Browser nur auf so einen Talk mit Konstanze Kurz, der sich irgendwie mit Palantir beschäftigt, der ist mir gerade so reingerannt. Scheinbar weiß man gar nicht, wie erfolgreich die sind mit ihren Daten.
Ja, da habe ich auch schon einen Bookmark drauf.
Sind. Naja, das würde mich jetzt auch nicht überraschen, aber das ist für mich auch so ein Kandidat, dass da wird auch irgendwann mal der AI-Hype vorbei sein. Kommen wir mal zur RMB-Aufwertung, die gerade minimal stattfindet. Aktuell meint das ja vor allen Dingen gegenüber dem Dollar. Vielleicht mal grundsätzlich, bevor wir darüber reden. Wenn wir über deutsche Exporte sprechen, wie schlecht es ihnen geht, dann redet man im Sinne von 2025 natürlich immer über zwei Länder. Erstens die USA, die uns unter Donald Trump mit Zöllen belästigt haben und mit denen die EU bis heute kein endgültiges Handelsabkommen abgeschlossen hat. Oder ist mir da was entgangen, Ulrich? Ja? Das ist so ganz ruhig geworden.
Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Das Einzige, was gerade verhandelt wird, ist der, es scheint mir der Digital Services Act zu sein, den die USA verteidigen und weswegen Europa dann wieder irgendwie einknickt. Und
Wolfgang Ischinger ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch schon mal die Forderung von Jens Spahn, hätte ich fast gesagt, aber J.D. Vance. Ja. Jens Spahn ist ja der deutsche J.D. Vance. Ist er auch schon mal eingeknickt und hat die AfD wieder zur Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Also das sind so die einzelnen Sachen, die in Sachen transatlantischer Freundschaft irgendwie vorangehen. Die Annäherung an die AfD. Und das zweite Land, über das wir ja dann reden, in dem Sinne, ist China, weil dessen Nachfrage sinkt und die deutschen Unternehmen haben eine harte Zeit, einmal in China und natürlich auch ja, in Deutschland, was die Verkäufe nach China betrifft. Also mit den USA, ich will es ganz kurz machen, haben wir uns ja zu Genüge befasst. Ne? Anfang des Jahres gab es einen positiven Effekt, der mit in Kraft treten, der dann höher als erwarteten Zölle schwand. Und nun sind alle dabei, sich den Zöllen anzupassen. Das waren sogenannte Vorzieheffekte. Das heißt, da wurden schon mal Waren gehortet, um sie dann später noch zu alten Konditionen gekauft zu haben und verwerten zu können, sodass die Wirkung der Zölle ein bisschen sich strecken lässt. War auch ganz clever von denen, die es gemacht haben, weil Trump ja seine Zölle dann erstmal, ja, das ist morgen. Oder irgendwie so, ne? Das war eine super kurze Frist, die er da genommen hatte. Wurde dann auch etwas ausdifferenziert nach großer Empörung, aber es war nicht die schlechteste Idee, das getan zu haben. So eine Anpassung bedeutet, dass es jetzt in der Folge teilweise eine Produktionsverlagerung geben wird. Ne? Also man wird dann Waren nicht mehr in Deutschland/Europa produzieren und in die USA schippern künftig, sondern, also nicht mit allem, aber mit manchen. Und das Ganze kombiniert sich dann in Europa natürlich mit Kostensenkungsmaßnahmen. Das heißt, wenn du weniger produzierst, brauchst du weniger Leute, brauchst du weniger Produktion. Und solche Geschichten, das kommt jetzt alles, das passt sich langsam an. Man kann natürlich hoffen, das durch Wirtschaftswachstum auszugleichen, aber genau da hat Deutschland ja seine größten Zweifel gerade. Die Kostensenkungsmaßnahmen, soweit man das sieht, bis aufs Personal, sind im Grunde weitestgehend durch. Also die Industrie war ja eh schon am Knabbern nach 2022. Also erst hatten wir Covid, dann hatten wir Putin, jetzt kamen die USA und China zugleich und die Industrie ist quasi in einem dauerhaften Anpassungsprozess dahingehend. Ne? Und die Bürgerinnen und Bürger ja auch. Ne? Also wir haben jetzt die nachgelagerten Effekte des Inflationsschubes 2022, der jetzt in 2026 ausläuft. Also kostentechnisch ist es jetzt weitestgehend durch. Jetzt, in 2026, sollten dann so weitestgehend die letzten Lohnsteigerungen nachlaufen, die dann inflationsbedingt jetzt dräuen. Und das wird dann wiederum die Reallöhne ausbalancieren zu den Kosten, die man dann vorher hatte. Wie genau, also wenn wir dann wirklich über 0,x% reden, wie genau sich das ausbalanciert, das werden wir dann uns angucken, wenn wir dazu Zahlen haben. Aber aktuell kann man sagen, ist jetzt diese Phase, und das muss man sich halt auch mal reinziehen, ne? 2022, Inflation, bam, bam. Und in 2026 hast du dann die letzten Effekte, die dann so aufhören. Ein ordentliches durchlaufendes Ding, was wir da erlebt haben. Und darin begründet sich jetzt auch, warum 2026 wieder ein Wachstum in Deutschland sein soll. Also da kann man so ein bisschen sagen, mit den USA werden wir irgendwie umgehen können und die Probleme werden vielleicht lautstark, Klammer auf, Donald Trump, Klammer zu, eher kleiner, Klammer auf, wenn die EU es schafft, da endlich mal einen Deal fix zu machen. Klammer zu. Und ein großes offenes Fragezeichen bei der ganzen Sache ist noch die Euro-Bewertung zum Dollar. Ne? Das haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen. Der Euro war so bei 1,10 bis 1,12, als der Donald angefangen hat zu schreien. Dann, also zum Dollar, der Euro. Dann ist er erstmal auf 1,02, war eine normale Reaktion. Dollar wird stärker und dann wurde auf einmal der Dollar schwächer und jetzt sind wir so im Bereich 1,17, 1,18 Dollar zum Euro, bedeutet ein starker Euro und der wiederum belastet die Exportwirtschaft. Also zu den ganzen Zöllen kam dann noch eben diese Bewegung obendrauf, die die deutsche Wirtschaft auch nicht gerade erfreut haben soll. Und dann ist ja aber in dem Sinne dann auch die Frage, also wo ist denn eine faire Bewertung des Euro zum Dollar? Mhm. Also was wäre fair? Und ehrlich gesagt, ja, je nachdem, wen man fragt, ne? Also ja. Ich habe eine Spanne gefunden von 1,05 bis 1,20.
Mhm. Trump würde widersprechen, weil er ist ja fest der Meinung, dass der Dollar immer noch massiv überbewertet ist und er hätte ihn gerne noch schwächer. Und ich glaube, dass da drin in seiner Einschätzung steckt durchaus ein Risikopotenzial für die europäische Wirtschaft und die deutsche vor allem.
Genau, also Zinssenkungen wären da ein Thema. Donald Trump möchte allerdings einen schwachen Dollar, der stark ist.
Ja, er ist ja, ja genau, wie immer nicht wirklich konsistent in seiner Einschätzung.
Also die Spanne ist wirklich 1,05 bis 1,20 und man könnte dann tatsächlich in dem Sinne sagen, hat der Euro in der Zeit Donald Trumps gegenüber dem Dollar sich innerhalb dieser Spanne weitestgehend bewegt. Also es gab mal kurz diesen Ausschlag nach 1,2, aber er war in dieser Spanne. Und wenn man jetzt sagt, da ist jetzt nicht unbedingt eine Wahrheit drin zu finden, sondern man weiß es halt nicht, aber das wird geschätzt, dann sind wir immer noch im Rahmen dessen, was erwartbar ist.
Wir sind vor allem auch schon ziemlich lange in diesem Rahmen, ne? Was man auch mal sehen muss, ja. Wenn man sich zurückerinnert an die früheren Schwankungen am Währungsmarkt, vor allem als wir noch keinen Euro hatten, ne? Sondern als wir nur die D-Mark hatten, da war das ja viel, viel stärker. Also auch wenn man jetzt 5 Jahre zurückguckt oder 4 Jahre zurückguckt, sind wir gegenüber 4 Jahren, ist der Euro 4% im Plus, gegenüber 5 Jahren sind wir 4% im Minus. Das ist in der langen Frist eine extrem geringe Schwankung. Das heißt, eine so lange Phase mit so stabilen Wechselkursen hatten wir eigentlich schon lange nicht mehr.
Das wäre auch mein Plädoyer da an der Stelle. Ich glaube, wir müssen nicht wirklich rausfinden, wo diese Wahrheit hier nun liegt, sondern ich glaube, die Spanne gibt uns einen Hinweis, was okay ist. Und dann kann man dann immer noch rummachen, aber klar, also wenn die Amis ihre Zinsen senken, dann wird der Dollar weiter entwertet. Wir haben das jetzt auch gesehen bei der letzten Zinssenkung, da waren wir eher so im Bereich 1,16. Jetzt sind wir, also 1,16, also ja, man kann es ja immer, ne? Aber 1,16 bis 1,17 und jetzt kannst du sagen, sind wir bei 1,17 bis 1,18. Und wenn Trump dann im Mai losgelegt hat, wenn er dann den Powell endlich los ist, er will ja im Januar verkünden, wer der Nachfolger wird und sagt, ich nehme nur einen, der die Zinsen senken will. Der wiederum muss ja dann das Fed-Board überzeugen. Da gab es ja in der letzten Abstimmung, wo Powell die Zinsen durchgedrückt hat, schon große Fragezeichen, ob da die anderen Fed-Gouverneure mit an Bord sind. Zur Erinnerung, das ist so ein rollierendes Gremium. Also nicht jede regionale Notenbank hat da einen beständigen Sitz, sondern das wechselt auch teilweise. Und in der aktuellen Besetzung war es nur ganz knapp durchdrückbar für Powell. Warum er es durchgedrückt hat, ist ja auch eine interessante Frage. Da kann man jetzt viel spekulieren. Also er hat seine Position auf alle Fälle ein bisschen aufgeweicht. Trump lässt natürlich nicht locker, riecht da vielleicht sogar Schwäche da drin. Also ich weiß es nicht, aber man sieht, dass das eins der Risiken ist dann für die Bewertung des Dollars im Sinne deutscher Exporte. So, also eine weitere Wertung brauchen wir im Grunde nicht, wollen sie eigentlich auch nicht haben. Aber Isabel Schnabel hat ja schon verkündet, dass sie jetzt nicht, dass sie eher Zinssteigerungen als Zinssenkungen aktuell sieht. Gleichzeitig will sie ja EZB-Chefin werden. Das heißt, ihr Gewicht dann auf diese, ja, wie nennen wir das denn, starken Euro legen. Ich bin da ja weniger überzeugt. Ja? Ich finde diese ganzen Gedanken zu Weltreservewährung und Europa braucht das unbedingt und das ist ganz toll, finde ich ja eher so lala. Man braucht das in einem gewissen Sinne, ja, aber zu viel davon braucht man auch nicht, weil sonst hast du nämlich die gleichen Probleme wie die USA und die willst du nicht haben. Das heißt, wir sollten da eher froh sein, dass die USA uns diesen Blödsinn abnimmt aktuell und da lieber in der zweiten Reihe bleiben wollen. Jedenfalls Risiko, Sleepy Donald. Das wird uns erhalten bleiben. Dann kommen wir mal zu China, weil das soll ja eigentlich jetzt das Hauptthema sein. Also Ich finde, China ist für die deutsche Wirtschaft nicht so entspannt wie die anstrengende USA, ja, um das mal so ein bisschen sibyllinisch zu formulieren. USA, da gibt es halt Rumruckelei wegen Donald, aber da kriegt man irgendwie gewuppt und da kriegt man sich irgendwie angepasst und das wird ein bisschen dauern, aber dann hast du es erstmal wieder so halbwegs verlässlich, auch wenn er sicherlich ab und zu mal einen Ausraster hat und dann irgendwelche Mini-Konzessionen ihm gegeben werden müssen. Also das kann man noch irgendwo, wenn es da mal gelöst ist, als planbar verbuchen. So bei China finde ich es wirklich schwieriger in der Gesamtgemengelage. Einerseits herrscht da so ein Innovationskampf in China. Also Unternehmen, die wirklich versuchen, so in neue Qualitätsstufen reinzurutschen, neue Produkte entwickeln, die wir nicht haben und so weiter und so fort. Also das ist das eine. Andererseits hast du einen Preiskampf. Oder es ist halt ein scheiß Gemisch, ne? Also Innovationskampf heißt, du musst investieren und Preiskampf heißt, du verlierst Geld. So. Mhm. Das ist so eine Zange, die irgendwie auf zweierlei Art und Weise negativ ist. Auch für China, binnenwirtschaftlich, das blühende Beispiel ist natürlich die deutsche Automobilbranche. Da verlieren, und das gilt ja nicht nur für deutsche Hersteller, ne? Also auch alteingesessene chinesische Hersteller haben da so ihre Probleme mit dem neuen Leiden. Also, aber für die Deutschen, das ist halt schon das krasseste Beispiel da in der Automobilbranche. Man verliert massiv an Marktanteilen, muss am Ende vielleicht sogar das Land ganz verlassen. Zumindest ist das das, was droht. Ich glaube nicht, dass das so schnell kommen wird, aber ich glaube, jetzt habe ich letztens irgendwo einen Artikel durchrauschen sehen. Keinen der europäischen Automobilzulieferer wird es noch in China brauchen in der Zukunft, hat die Wirtschaftswoche getitelt. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Also auch da sind ja Anpassungspotenziale da, aber es zeigt so ein bisschen die Stimmung und die schwierige Lage. Und gleichzeitig wirkt es ja auch auf den deutschen Export nach China. Also das betrifft dann zwar unsere höherwertigeren Waren, das sind so die Sachen, in denen Deutschland sich bisher technologisch vorne wähnte. Aber wir haben ja jetzt dann auch wiederum in Deutschland dieses Phänomen, dass wir so eine Unlust an Innovationen entwickelt haben, die jetzt auf einmal sehr spürbar wird. Dann haben wir diese Dividendenkultur, die ich ja hier mehrfach beklagt habe, in dem Sinne, dass Unternehmen, die jetzt eigentlich investieren müssten, die jetzt eigentlich um Marktanteile kämpfen müssten, die jetzt in Innovationen investieren müssten, lieber Dividenden zahlen, statt das zu tun, was dann aus Marktanteile kostet. Und das Ganze basiert dann natürlich auf so einer gewissen geistigen Unbeweglichkeit. Da merkt man, da ist gerade was nicht in Balance, was bei Unternehmen in Balance sein sollte. Ja, und dann haben wir aber auch so Phänomene in Deutschland, die ich als eher positiv bewerten würde, ne? Das ist Bürokratie als Innovationstreiber. Das hat irgendwie kaum jemand auf dem Schirm. Ja? Aber so ein Lieferkettengesetz war halt auch immer ein Ansporn für die Unternehmen zur Digitalisierung von Prozessen. Da können wir sicherlich noch mal woanders etwas ausführlicher drüber sprechen. Heute soll es uns um einen Aspekt gehen, der halt, wie ich finde, in der hiesigen Debatte etwas untergeht, nämlich die chinesische Währung. Und das ist wirklich faszinierend, denn so, du hast ja gerade gemerkt an meinem Einstieg hier, dass wir dann doch recht ausführlich über diesen Dollar geredet haben. Und es liegt natürlich daran, dass wir ständig über diesen Dollar reden. Wir gucken da ständig drauf, exzessiv begutachten wir das Ding, bejubeln oder bestöhnen es. Also für mich persönlich war das ja super, was der Dollar da entwertet hat. Ja, also das hat viele Vorteile für mich dieses Jahr gehabt, die ich sehr genossen habe. Das sind dann halt einfach mal, ne, 10-15%, je nachdem. Von wo aus man das betrachtet, super, hätte ich gerne jedes Jahr. Hab gerade hier zum Beispiel unseren Ghost-Server bezahlt. Also wir haben ja unsere Newsletter bei Ghost. Einer war heute fällig, ja, und dann wären halt, das kostet irgendwie $300 leider im Jahr, weil wir das nicht selber auf unserem eigenen Server machen und so weiter und so fort. Aber dafür haben wir auch keine Arbeit damit. Und das war halt die letzten Jahre immer so, was weiß ich, 280, 285 oder weißt du, wenn du Pech im Umrechnungskurs gehabt hättest, dann wäre das halt auch mal fast 1:1 gewesen. Ja? So, jetzt habe ich heute 250 Euro bezahlt. Das ist natürlich super. Freut mich sehr. Gerne wieder. Ja. Nochmal 15% runter nächstes Jahr. Aber ne, das zeigt so ein bisschen, das ist uns nahe in Deutschland und da sind wir dran. Aber was China betrifft, die ja seit Jahren bekannt dafür sind, dass sie als Währung unterbewertet sind, da liest man fast gar nichts in diesen ganzen Analysen darüber, warum es Deutschland so schlecht geht. Und deswegen reden wir jetzt heute mal darüber. Auch nicht so ganz ohne Anlass, weil Mitte Dezember gab es eine Goldman Sachs-Studie. Die haben dann mal geschrieben, ja, also unserer Meinung nach ist der RMB zum Dollar 25% unterbewertet. Also RMB, das ist die chinesische Währung. Und beim Euro sind es ein Ticken weniger, aber gut, das ist geschenkt. Ja. Also 25% kann man mal so sich verankern. Wir hatten ja oben schon diese Spanne, ne, beim Euro-Dollar, 1,05 bis 1,20 für den fair bewerteten Euro. Beim RMB ist das auch nicht anders. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze rauszufinden, was da jetzt eine faire Bewertung sein könnte. Oder in dem Fall, wie stark unterbewertet der RMB ist. Da gibt es den Big Mac Index, da könnte man herleiten, dass es um die 40% sind. Dann haben wir Goldman Sachs, habe ich gerade gesagt, 25%. Absolute Investments, das ist ein größter Hedgefonds Brasiliens, der hat 15% aufgerufen. China Finance 40 kommt auf bis zu 50%, weisen dann aber darauf hin, dass das ziemlich rough gerechnet ist und man explizit Qualitätsunterschiede ausgeblendet hat. Also das ist dann so ein Extremszenario. Mhm. Und der IWF ruft 18% auf.
Mhm.
So, haben wir euch mal verlinkt und da könnt ihr dann mal selber reingucken. Also ich sag's mal so rum, selbst 15% sind viel.
Ja.
Also wenn es sich um die größte Produktionsstätte der Welt handelt, ist das viel. Und da China das Fixing des RMB selbst festlegt, also innerhalb einer gewissen Range, die aber sehr beständig ist und auch nicht so große Abweichungen zulässt, da ist halt der Verdacht immer naheliegend, dass es quasi alles Manipulation ist.
Mhm.
Hören wir ja auch ständig, Donald Trump hat es in Trump 1 noch gesagt, in Trump 2 ist er dazu erstaunlich ruhig, finde ich.
Ja.
Also so ist auch noch kein größeres Thema bei ihm, taucht dann vielleicht nochmal auf. So, Fakt ist jedenfalls, dass der RMB seit längerem unterbewertet ist. Ja, ob er jetzt manipuliert wurde oder nicht, wir können das mal dahingestellt lassen. Ich versuche mal zu erklären, dass es da durchaus auch gewisse Zwänge gibt. Und daraus ergibt sich dann natürlich schon, dass es eine strukturelle Unterbewertung ist. Und das wiederum trägt dann dazu bei, dass chinesische Warenexporte günstiger sind, als sie sein sollten.
Und das ist auch schon ewig so, ne? Also ich habe noch keine Studie gesehen, die das Gegenteil berechnet hat, ne? Also
ja, es ist aber mal mehr, mal weniger schlimm. Mhm. Und aktuell ist es mal wieder mehr schlimm und nicht weniger. Und deswegen fällt es dann natürlich auch wieder auf. Und dann gibt es natürlich Gründe, ne? Also innerhalb Chinas ist die Industrie aufgrund der wirtschaftlichen Lage, sage ich mal, sie leidet unter einer Nachfrage. Schwäche, was bedeutet, dass Preise potenziell sinken.
Mhm.
Also man sieht das auch, Löhne sinken, Preise sinken, die offizielle Statistik weicht so eine kleine Inflation aus, die könnte auch höher sein, aber die Folge dessen ist natürlich, Unternehmen arbeiten mit geringen Margen. Also wenn du Preisdruck in der Sache hast und überall die Preise sinken, dann ist natürlich harter Konkurrenzkampf, dann muss jeder gucken, dass er irgendwie so tief geht, wie er nur kann und dann versucht man natürlich noch die anderen aus dem Markt zu kicken, aber das ist so ein gewisser Zwang da. Was würde denn passieren, wenn dann so eine Währung aufwertet? Ist ja vielleicht eine naheliegende Frage. Und offensichtlich, ne, der Import von Waren wird begünstigt. Also unsere in Deutschland produzierten Maschinen würden für den chinesischen Markt billiger werden.
Mhm.
Und eine Währungsaufwertung erhöht quasi nochmal die Konkurrenzsituation für chinesische Unternehmen wie für Unternehmen in China. Ne? Also es sind ja auch deutsche Unternehmen mit chinesischer Produktion, die in China für China produzieren. Und die würden dann natürlich auch einem erhöhten Konkurrenzdruck aus dem Ausland unterliegen. Also das ist so ein bisschen, wenn du das aus Unternehmenssicht siehst, ist, kann man so sagen, beides nicht so geil. Außer natürlich, man ist aus chinesischer Sicht Importeur, dann findet man das gut.
So.
Und die andere Seite der Medaille ist natürlich sehr offensichtlich, der Export wird teurer. Also wenn ich dann aus China etwas nach Deutschland schaffe, wird das durch die Währungsaufwertung automatisch teurer. Und ich glaube, an der Stelle ist durchaus relevant, ne? Also ob es dann 15%, 25% oder 50% Unterbewertung sind. Ich glaube, die 50% können wir streichen. Big Mac Index damit 40%, ja, vielleicht als oberste Preisspanne, ja. Goldman Sachs ist ja mehr oder weniger ziemlich in der Mitte des Ganzen, was wir da so vorliegen haben. Vielleicht sind die da ganz gut. Man muss zu den 15% sagen, dass sie basierend auf Handelsdaten hergeleitet wurden. Also das ist nochmal ein bisschen eine andere Rechnung als das, was Goldman gemacht hat. Deswegen würde ich sagen, diese 15 bis 25% sind, glaube ich, realistisch, wenn man sich in dem Bereich hält. Und jetzt kommt noch ein anderer Gag obendrauf auf diese ganze Geschichte. Wenn die Preise innerhalb Chinas sinken, bedeutet das, wenn der RMB gleich bleibt, dass er entwertet, obwohl der Umrechnungskurs gleich bleibt. Mhm. Das heißt, eigentlich bei gleichbleibendem RMB oder bei stabilem RMB und gleichzeitig sinkenden Preisen gibt es eine Abwertung der Währung. Man sieht die nur nicht so einfach. Das wiederum bedeutet, dass wenn jetzt der RMB leicht aufgewertet wird, dass im Grunde nur vielleicht die gesunkenen Preise kompensiert werden. Ne? Also eine geringere Wertsteigerung würde in dem Sinne erstmal nur den Status quo erhalten, kann man sagen. Und ein gleichbleibender Umrechnungskurs bedeutet Abwertung, solange wie in China die Preise sinken. Ne? Also diese zwei Aussagen kann man in seinem Kopf verankern. Das Ganze hat aber auch eine Konsequenz für China. Also ihr erinnert euch vielleicht dran, dass wir im Jahresverlauf mal davon gesprochen haben, dass China Probleme damit hat, Auslandsinvestitionen anzuziehen. Ja, ist so ein durchlaufendes Thema, das wir immer wieder haben. Unternehmen entscheiden sich häufig, ihre erwirtschafteten Gewinne aus China abzuziehen. Also das ist immer noch der aktuelle Status quo. Es gibt Indikationen, dass sich das gerade ändern könnte. Also dass mehr Kapital in chinesischer Währung vorgehalten wird, Investitionskapital. In der Vergangenheit, also in den vergangenen ein, zwei Jahren, war es auf alle Fälle so, dass neues Investitionskapital potenziell eher nicht reingekommen ist und wenn, dann meistens durch die Deutschen. Das hat nur ja auch vor einem Jahr mal. Und das liegt halt einerseits an den Umständen, ne? Also schwache Wirtschaft, große Konkurrenz, geringe Margen, politische Unsicherheit, Handelskriege und so weiter und so fort. Aber es ist am Ende auch immer basale Mathematik. Also wenn die Währung abwertet, direkt oder indirekt, dann lagere ich mein Geld nicht in dieser Währung, sondern in anderen Währungen. Mhm. Ist ja...
Außer klar. Du bist der US-Dollar.
Naja, in dem hältst du es ja dann.
Ne? Ja, ja, genau.
Ja. Ist halt etwas, was, ich würde dir da aber auch wieder widersprechen. Wir haben ja gesehen, dass durch Trumps Zölle dieser Mechanismus, man packt sein Geld in der Krise in den Dollar, weil das halt die Weltreservewährung ist, ja durchaus schon zum Teil gebrochen wurde. Mhm. Sondern, weil die Aufwertung des Dollars ist ja in eine Abwertung gekippt. Und zwar also wirklich komplett in die gegenteilige Richtung. In dieser Gesamtgemengelage, wenn du dann dein Geld halt eben nicht im RMB lagerst, also in den Dollar schaffst im Regelfall und dann dort vorhältst, dann schaffst du Geld aus dem RMB raus. Also die Nachfrage nach dem RMB schwächt sich und die Notenbank muss potenziell eher Verkäufer managen als Käufer. Mhm. Da wir ja von der Basis reden, die nun mal da ist, hat die Notenbank dann halt trotzdem die Probleme, die sie hat. Auch wenn die Währung unterbewertet ist. Und das ist natürlich so ein systemischer Zwang, der dann halt dafür sorgt, dass es für die Notenbank auch eher schwierig wird. Und an der Stelle lohnt es sich ja noch zu unterscheiden, worüber wir sprechen. Ne? Denn China ist ja aktuell immer noch ein Land, das auch sehr stark im Niedrigpreisproduktionssektor vertreten ist. Ja. Also diese ganz billigen Waren. Und genau der reagiert ja hypersensibel auf jede Form von Preiseinfluss. Ja, und ein starker RMB würde natürlich bedeuten, dass dann am Ende auch Preise steigen, Löhne steigen, China als Produktionsstandort für Billigstwaren unattraktiv wird und somit Arbeitsplätze vernichtet werden, was die Regierung sich gerade nicht leisten will. Während hochpreisige Güter halt im Regelfall ein gewisses Maß an Wertschöpfung erfordern, ne, muss der da den Innovationen erforschen, Produktionen hochfahren, immer kompliziertere Produktionen hochfahren. Deswegen fühlte sich die deutsche Industrie ja auch so sicher. Aber aktuell scheint es halt auf viele Menschen gerade so, dass man in China die hohen Qualitäten zu Billigpreisen produzieren und verkaufen möchte. Mhm. Und da muss man sagen, das wäre eine Weltrevolution, wenn die das schaffen. Das hätte es, glaube ich, vorher so noch nie gegeben. Das würde so unser Wissen über Wirtschaft ein bisschen sprengen. Wäre aber natürlich nur möglich, billiger produzieren als andere aufgrund der Skalierung vielleicht schon, aber billig produzieren, also dass der Preisunterschied Auto in Deutschland 100.000, in China 20.000, also sowas meine ich. Das wird, glaube ich, sehr schwierig, das auf Dauer aufrechtzuerhalten. Aber das würde bedeuten, dass wenn sie es schaffen, dass niemand sonst etwas produzieren wird. Wie soll es gehen? Ne? Also das würde bedeuten, dass China alle Waren auf dieser Welt produziert und allen anderen nichts übrig lässt.
Ja, Und zwar nicht nur Europa und den USA, sondern ich habe den gleichen Gedanken im Ansatz auch schon mal gehabt. Was wird eigentlich aus den anderen Schwellenländern? Ne? Also was sollen die noch produzieren?
Nee, kann ich dir sagen, die ziehen Zölle hoch. Ohne große Diskussion. Also die diskutieren da nicht so viel drüber wie wir, die ziehen Zölle hoch. Eben genau deswegen, weil die Chinesen da selbst in Indonesien gerade noch die, Indonesien ist ja nun wirklich wesentlich niedriglohnschwelliger als China. Und da gehen halt jetzt gerade lauter Kleidungsfabriken kaputt. Hm. Naja, also Produktionen von diversen Automobilfirmen lassen wir mal dahingestellt, aber die Chinesen machen die Kleidung so viel billiger und verkaufen sie dann über Shopee, dass es dann halt echt schwierig wird für selbst so Länder, da noch was herzustellen. Und Indonesien ist ja schon ein großes Hub dafür.
Ja, ich dachte vor allem an die Länder, die über die Seidenstraße Chinas von China quasi abhängig gemacht wurden. Na, also Länder in Afrika, wo die Chinesen sicherlich das nicht sonderlich lustig finden, wenn dort auf einmal Zollschranken hochgezogen werden. Wenn die dort eine Kupfermine sich gesichert haben und ausbeuten wollen, dann sind die halt so in einer Abhängigkeit von China, dass die Länder sich das kaum erlauben können, da eine Zollschranke hochzufahren.
Ja, also Südafrika hat ein großes Handelsbilanzdefizit mit den Chinesen und merken auch so langsam, dass die Investitionen der Chinesen nicht so viel Produktion und Sonstiges bringt, wie sie das gerne gesehen hätten. Mhm. So, und das führt natürlich jetzt zu Konflikten. Aber dann kannst du natürlich immer sagen, ja, der Donald haut ja auch drauf, dann ist China vielleicht das kleinere Übel, aber das ist dann wieder politisch. Ne? Ich glaube, das Begehren gegenüber China, dem Einhalt zu gebieten, das ist jetzt gerade sehr groß weltweit. Mhm. So wie ich das wahrnehme, ist es halt in anderen Ländern, wird dann halt einfach so der Zoll hochgefahren, da wird dann nicht groß diskutiert. Nur erst unsere Diskussionskultur, die wir hier haben, führt dann halt dazu, dass wir auch angreifbar werden, weil das natürlich uns ja für Manipulationen diverser Art auch anfällig macht innerhalb der Diskurse. Also das ist auch eine Beobachtung, die man da haben kann. Mhm. Ich finde, wir sehen an der Währungsbewertung, dass es eben nicht nur an der Produktion liegt aktuell. Also die deutet für mich darauf hin, dass es halt noch andere Faktoren gibt und würde man die Währung auspendeln, wäre ein echter Konkurrenzkampf da. Was ich gerade versucht habe, euch zu zeichnen, war, warum es für China selber schwierig ist, überhaupt diese Richtung zu gehen und warum sie eine Unterbewertung haben. Weil aus deren Sicht ist natürlich völlig klar, also wenn wir jetzt hier zu viele Arbeitsplätze kaputt machen, in einer ohnehin schon fragilen Lage, wirtschaftlich fragil, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und in so einem Land, in dem eine Partei regiert und auch sonst keine Partei da ist als Alternative, geht es dann halt auch immer um mehr als um nur die Wirtschaft. Mhm. Das hat dann weitergehende Konsequenzen, die bedacht werden müssen. Ist halt schwierig. Für die Chinesen, muss man schon sagen. Auf der anderen Seite macht es uns das wiederum schwierig. Und deswegen haben wir ja diese Diskussion. Jedenfalls, die Währungsbewertung zeigt, dass es diese anderen Faktoren gibt. Und dann habe ich einen ganz interessanten Begriff gefunden bei Horizon Insights. Die sprechen jetzt von einer Transition Appreciation. Also wir sehen jetzt, dass der RMB ein bisschen aufwertet. Und für viele bedeutet das, das ist jetzt das Ende eines Zykluses. Jetzt ist ein neuer Zyklus. Und in diesem neuen Zyklus wird die Währung langsam, aber beständig aufgewertet. Das ist wiederum möglich, Horizon Insights, wegen dieser Transition Appreciation. Und damit meinen sie, dass sich diese Aufwertung in einem breiteren Kontext befindet, nämlich dem Kontext eines grundlegenden strukturellen Wandels des chinesischen Wirtschaftsmotors von Immobilien und billigen Exporten hin zu hochwertiger Fertigung und globaler Expansion chinesischer Marken. Mhm. So, und in dem Sinne wäre die Währungsaufwertung auch deswegen notwendig, um die Wertschöpfung eben jener Produkte zu erhöhen, deren Aufbau und Entwicklung aktuell vom Staat subventioniert wird, weil nur so kann der Staat das subventionieren lassen. So, und damit sind wir bei einem weiteren Faktor, der uns erklärt, naja, da steckt noch mehr drin, als die können einfach alles billig produzieren. Mhm. Wer mehr skalieren kann, kann billiger produzieren als andere. Das ist auch eine Tatsache. Aber ganz so schlimm ist es halt nicht, wie es aktuell wirkt. Und diese Subventionen stören uns ja auch im Westen. Ne? Deswegen haben wir ja auch Ausgleichszölle erlassen in Sachen Automobilindustrie. Um diese Subventionen für chinesische Autos in China, die dann aber auch in der Produktion für den Export genutzt werden, wurden. Ich sage wurden, weil das läuft, glaube ich, in 2026 irgendwann aus oder zumindest ein paar der Subventionen, haben wir ja Gegenmaßnahmen ergriffen, damit wir so ein bisschen Level Playing Field haben, also einen ausgeglicheneren Markt und den Kampf um diesen Markt. Und ich glaube aber auch, dass diese RMB-Aufwertung notwendig ist für China, weil sie durchaus merken, dass es heißer wird, ja, in Sachen Handel. Also die Handelsbarrieren sind auf alle Fälle nach oben gegangen. Die EU hat auch angekündigt, da weiterzumachen. Da können die ja Retaliation, Tit for Tat und sonst noch was machen, die Chinesen. Am Ende schaden sie sich ja auch immer selber. Das muss man ja auch sehen. Deswegen, ich glaube, sie haben schon begriffen, dass das jetzt so langsam mal in die andere Richtung gehen muss. Und so Signale helfen ja politisch oftmals, dass sich alle entspannen, weil sie glauben, es wird besser. Das Umsetzen des Signals muss dann nicht so schnell erfolgen. Ja, und wenn du so aus chinesischer Sicht so 1-2 Jahre in dem Ganzen wieder gewinnst, durch so ein Emotionsmanagement, so nenne ich es mal, dann hast du aber auch schon wieder 1-2 Jahre gewonnen, wo du deine Ruhe hast und dich weiterentwickeln kannst. Ne? Deswegen, ich bin da sehr vorsichtig zu sagen, aus den Signalen wird jetzt auch ein dauerhaftes Handeln. Ja? Und es ist wirklich eine Transition in etwas Neues hinein. Was ich an dieser Diskussion recht spannend finde, ist halt, dass es im Sinne der chinesischen Binnenwirtschaft da so zwei Denkschulen gibt. Also auch sehr klassisch, gibt immer zwei Denkschulen und dann so Typen wie uns dazwischen. Die Währungsaufwertung wird die Löhne erhöhen und die Binnenwirtschaft befördern, weil höhere Löhne, mehr Einkaufskraft, dann gehen die Leute einkaufen. Es wird zwar alles ein bisschen teurer, aber weniger teurer, also Reallöhne steigen. Wirtschaft hebt sich an, alles wird besser. Die andere Schule sagt, Grund ist genau das Gegenteil. Es gibt keinen Automatismus darin, dass höhere Löhne zu mehr Ausgaben führen, weil die Leute in China sind so sehr in der wirtschaftlichen Depression und in ihren wirtschaftlichen Ängsten verfangen aktuell, dass sie jedes Geld, was sie jetzt bekommen für die Tilgung von Krediten und Sparrücklagen aufwenden würden. Zugleich sehen wir an den chinesischen Aktienmärkten halt, dass die den Aufschwung im Grunde schon vorwegnehmen. Das war in den letzten Monaten sehr erfolgreich. Und wir sehen, dass aktuell der RMB gegenüber dem Dollar seinen Wert so langsam erhöht, wissen aber nicht, wie lange es dauert oder wie lange das anhält. Wie auch immer, ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, also mal so rein von der Logik her, wie sich die Stimmung in China bessern soll, wenn die Löhne nicht steigen. Also selbst wenn du die Währungsaufwertung weglässt, die Stimmung der Verbraucher wird sich dann steigern, wenn sie sehen, dass sie mehr Geld in der Tasche haben. So, das kannst du über steigende Immobilienpreise herleiten. Will man ja nicht, weil man den ja auskonsolidieren will, den Markt. Kannst du über steigende Löhne herleiten. Dann wird aber auch alles teurer. Dann musst du die Währung abwerten, wenn du das ausgleichen willst. Dann erntest du Inflation übermäßige. Also nee, ich glaube, eine Währungsaufwertung und darüber eine erzeugte Lohnaufwertung und dann Verbraucher, die über einen längeren Zeitraum Vertrauen in die Wirtschaft fassen, die sich ja dann vielleicht auch fängt oder auch fangen sollte. Das wäre der Weg. So, und darauf warten wir jetzt. Also die These, dass das irgendwie nichts bringen soll mit den Löhnen, halte ich für lala. Am Ende bleibt halt das, was wir sehen. Ne? Niedrige Bewertung der Währung hält die chinesische Wirtschaft selbst klein, also die Binnenwirtschaft, ermöglicht aber das Gewinn chinesischer Unternehmen im Export, zerstört somit Arbeitsplätze außerhalb Chinas. Die Handelspartner Chinas wären böse, wollen das nicht haben, fahren Zölle hoch oder es wird scharf verhandelt. Also da kann man irgendwann sagen, such dir das kleinere Übel aus. Streite ich mit deinen Bürgern oder streite ich mit uns? So, ne? Am Ende sind aber auch wir Kunden. Das heißt, wenn wir einen Arbeitsplatz verlieren, kaufen wir weniger ein. Das wird einfach so sein. Und dann kann China das so weiter betreiben, aber ich glaube, die Reaktion muss dann sein, die Zölle erhöhen, um die eigenen Wirtschaften zu schützen. Und ich glaube, die Bereitschaft ist auch gerade da. Also sie werden sich aussuchen müssen, ob sie diese Handelskriege wollen oder ob sie dann auch mal nach innen wirken. Und das Signal ist jetzt nach innen. Und wenn wir über diese Aufwertung des RMB sprechen, dann reden wir jetzt halt nicht drüber, dass der jetzt mal 10-15% hochgeht, so wie das dann der Dollar machen würde, ne? Also die Aufwertung würde dann zum Euro bedeuten natürlich, dass es runtergeht, sondern wir reden dann über einen längeren Prozess, über mehrere Jahre. Nichts passiert über Nacht, wenn wir über China reden und da ist sich China noch immer treu geblieben. Amen.
Amen. Ja, das war jetzt ein eine sehr positive Vision,
Prognose
für die, keine Vision, ich weiß, wobei da
positiv, ich habe mich am Begriff positiv gestört,
ach so.
Also daran positiv.
Ja, das ist im Endeffekt,
ziemlich verfahrene Lage ist das.
Das ist, ja, sicher. Das ist im Endeffekt die Diagnose, die die deutsche Volkswirtschaft auch hatte oder die man gestellt hat, als die Euro-Krise war mit Griechenland, ne? Dass Deutschland innerhalb der Eurozone einen viel zu hohen Handelsbilanzüberschuss hat.
Ich habe mich auch daran erinnert, Ulrich, an genau diese Sache.
Ja.
Und habe mich dann gefragt, kann es denn so sein, dass Deutschland die ganze Produktion für Europa macht? Mhm. Nein. Dann habe ich mich gefragt, kann das denn für China gelten, dass es die Produktion für die Welt macht? Nein.
Ja. Ich wollte jetzt auf die Löhne raus, ne? Also dass die VWL-Diagnose damals war, also zumindest von relativ vielen Volkswirten war, die Löhne in Deutschland müssen steigen, damit die deutschen Produkte teurer werden und der deutsche Exportüberschuss sinkt. So, das war ja kurz zusammengefasst damals die Diagnose und im Endeffekt zeichnest du jetzt ein sehr ähnliches Bild für China, ne? Also Löhne in China rauf, dadurch die Binnennachfrage ankurbeln und darüber reduziert sich dann der Handelsbilanzüberschuss quasi von alleine mit dem großen Vorteil, China hat werthaltigere Produkte potenziell, ne? Also aus den ganz billigen, lohnintensiven Branchen zieht man sich nach und nach zurück. Textilbranche zum Beispiel und überlässt die anderen und fokussiert sich selber mehr auf die Hightech-Produkte, auf ja das, was China halt auch sehr gut kann. Ne? Batterien, inzwischen Autos, Solarzellen, alles, was mit Computern zu tun hat. Und wer weiß, vielleicht demnächst auch KI-Maschinen sind ja auch inzwischen, dadurch, dass die Chinesen so viel Produktion selber aufgebaut haben und die chinesische Regierung ja viel diese Unabhängigkeitskarte zieht, hat China halt sehr stark auch versucht, eigenen Maschinenbau zu etablieren. Mhm. Das ist halt nicht mehr so, dass der Spezialmaschinenbau in Deutschland ohne Wettbewerb ist, sondern wenn du durch chinesische Fabriken heute läufst, stehen da chinesische Roboter. Ja, die haben ja nicht nur KUKA gekauft in Deutschland, sondern die Sachen auch selber hochgezogen. Die Roboter kommen daher. Du baust keine einzige Solarzellenproduktion mehr auf, ohne da 90% chinesischer Maschinen drin stehen zu haben. Und wahrscheinlich, wäre meine Vermutung, ist es in der Batterieproduktion inzwischen sehr ähnlich. Das ja macht die Märkte für Deutschland halt auch schwierig, ne? Weil das war halt eine der Branchen, aus denen unser Exportüberschuss kam. Bei den Autos merken wir es auch. Und ja, inzwischen ist die Situation oder die Diagnose, die man 2010 haben musste für den deutschen Standort, hat sich inzwischen ziemlich gewendet. Und jetzt ist nicht mehr das Verhältnis zu Griechenland das Entscheidende, sondern das Verhältnis zu China das Entscheidende. Weil die jetzt wirklich in den Kernbranchen Deutschlands ernstzunehmende Wettbewerber sind. Und das hat sich halt in den letzten 10, 15 Jahren komplett gedreht. Und ja, jetzt kommt noch dazu, dass in China gar nicht mehr so wahnsinnig viel produziert wird. Also der Ausbau ist nicht mehr so massiv, wie er in den letzten 10, 15 Jahren war. Damit sinkt auch die Nachfrage nach deutschen Maschinen. Und ja, zunehmende Konkurrenz, geringere Nachfrage aus China. Und das im Automobilsektor, muss man sagen, sind die Chinesen schon einen Schritt weiter. Da ist man halt schon ein ganzes Stückchen unabhängiger und baut die Produktion noch aus, braucht aber eigentlich kaum noch deutsche Maschinen oder deutsche Nachfrage, sondern da ist man schon einen Schritt weiter und ist eine ganz ernstzunehmende Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Und ja, über Batterien und Solarzellen brauchen wir gar nicht mehr reden. Da hat die deutsche Industrie ja gar nichts mehr zu melden oder die europäische. Das macht die Lage in Deutschland so schwierig. Jetzt kommt noch immer aktuell, ne, auch wenn du eigentlich so eine leichte Prognose gerade gemacht hast für eine Währungsaufwertung in China. Aktuell ist die Währung ja noch schwach und du hast die Zahlen ja genannt von anderen, die eigentlich sagen, sie müsste noch viel schwächer sein. Wir haben den Dollar, der am oberen Ende ist, ne? Also oder am unteren Ende, wenn man jetzt aus der Schwäche-Sicht argumentiert des Bandes. Wir haben die US-Zölle, die auch noch dazukommen und europäische Produkte in den USA noch weiter verteuern. Und wir haben die Tatsache, dass die Chinesen nicht mehr oder bestimmte Produkte, das gilt ja gar nicht für den gesamten Markt, kurzer Einschub, du hast das gerade in so einem Nebensatz gesagt, China hat inzwischen ein Handelsabkommen mit den USA. Und wenn man auf den durchschnittlichen Zoll schaut, ist der chinesische Zoll eher sogar einen Ticken niedriger als der Zoll, den Europa bezahlen muss. Das gilt aber, würde ich vermuten, nicht, wenn man das gewichtet nach den Dingen, die Deutschland in Amerika absetzen will. Wobei so ganz klar ist die Berechnung da nicht. Es führt auf jeden Fall de facto dazu, dass die Chinesen bestimmte Produkte in den USA nicht mehr verkaufen können. Das ist Stahl, das sind die Autos, 100% Zoll immer noch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der durchschnittliche Zollsatz ist zwar gesunken, aber ich glaube, der chinesische Zoll auf BYD und ähnliche Autos ist weiterhin extrem hoch. Und das führt dann dazu, dass die Chinesen natürlich jetzt irgendwo versuchen, ihre Waren loszuwerden. Und das Warenloswerden fokussiert sich offensichtlich, weil wir nicht handeln in Europa, vor allem auf Europa. Und das ist im Stahlsektor zu merken, wo ja viele Dinge zusammenkommen. Auch die niedrigeren Löhne in China, die niedrigeren Energiekosten in China und dann halt Dumping. Das sehen wir in der Chemiebranche sehr ähnlich, gerade bei so Grundproduktionsprodukten, die die Chinesen auch gerade in Mengen im Moment in Europa auf den Markt bringen wollen, die in den letzten 5 Jahren eigentlich nicht vorstellbar waren. Und ja, das ist eine sehr schwierige Gesamtwetterlage für die europäische und auch die deutsche Industrie. In der Chemie ist es auch deswegen so schwierig, weil das halt eine sehr integrierte Branche ist. Also das sind so, wenn man das Ding mal gesehen hat in Leverkusen oder man hat die Produktion mal gesehen in Ludwigshafen bei BASF, die produzieren in dem Werk halt alles. Und die brauchen halt das ist halt so eine Durchschnittskalkulation. Ne? Da ist halt jede Menge so Grundlagenzeugs bei mit sehr niedrigen Margen. Die leidet sowieso unter den Energiekosten schon. Aber das rechnete sich bisher immer noch, weil du höherwertige Produkte produzieren konntest in der gleichen Fabrik. Du hast halt so eine Basisproduktion und ein bisschen Dinge, die höhermargig sind und höherpreisig sind und im Misch ging das noch raus. Jetzt sind die Margen bei vielen Grundprodukten durch die chinesischen Exporte wahrscheinlich sogar negativ. Und dann ist das Problem, dass halt der gesamte Standort wackelt, die gesamte Integration wackelt, weil du wirst nicht auf Ewigkeit die Grundchemikalien weiter produzieren können. Und das merkst du hier auch in Nordrhein-Westfalen, wo in Mahl der Chemiepark wackelt und sich bestimmte Leute zurückziehen. Und das merkst du in der Stahlbranche genauso, wo du halt manche Dinge herstellst, die höhere Qualität brauchen. Mit denen kannst du auch weiterhin noch gutes Geld verdienen oder, naja, vielleicht Geld verdienen, ein bisschen abgemildert. Aber du kannst nicht auf Ewigkeit diese Grundlagenproduktion quersubventionieren, wenn da auf einmal dein Markt überschwemmt wird. Und das sehen wir gerade. Deshalb habe ich so ein leichtes Verteidigungsplädoyer für die deutsche Industrie gemacht, weil das ist halt schon schwierig, wenn dir gleichzeitig die Energiekosten explodieren. Und das ist, wie gesagt, das haben wir hier ein paar Mal, kein Problem von Habeck und der Energiewende vorrangig, sondern das ist ein Problem, dass dieser Wladimir in der Ukraine einmarschiert ist und wir daraufhin sehr folgerichtig und sehr richtig beschlossen haben, aus dem billigen russischen Gas auszusteigen. Damit hast du halt steigende Energiekosten. Jetzt kommt die US-Zölle dazu, der relativ, nicht extrem, aber doch relativ schwache Dollar, die relativ schwache chinesische Währung und die Tatsache, dass die Chinesen die europäischen Märkte gerade noch fluten. Und da ist egal, wie schlau man als Industriebaron da sein möchte, das ist wirklich schwierig, darauf zu reagieren, das wieder in den Griff zu kriegen. Und dann kommt dazu, du hattest den Punkt mehrfach hier gemacht, ne? Kapitaleigner, die lieber Dividende sehen wollen, statt Investitionen zu machen, die man jetzt nämlich machen müsste. Und das andere, was dazu kommt, ist dieser völlige Mangel an Zukunftsvision für den Standort Deutschland unter den Standort Europa. Was wollen wir eigentlich in 10 Jahren herstellen, wo wir gut sind, wo wir Wettbewerbs- und Know-how-Vorteile haben? Was ist das, was der Standort in einem oder 2 Jahrzehnten sein will? Und ja, was soll ich sagen, mit der Politik, die Reiche macht und die Politik, die Merz macht mit Verbrenner aus, letzte Folge, weiß ich auch nicht, was das sein soll. Also ich sehe überhaupt nicht, wie Deutschland aus der Krise rauskommen soll. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, wir haben hier 2 Jahrzehnte Krise jetzt vor uns. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt auch nicht, wie wir die Wende nachhaltig schaffen sollen, um darauf zu reagieren. Außer die Maßnahmen hast du gerade schon genannt, ne? Zölle, eine Zollwand hochziehen und sich dahinter verbarrikadieren. Aber was definitiv nicht die Chance sein wird, ist, auf Technologien zu setzen, die schon schrumpfen. Und das muss man ja auch sehen. Der Verbrennermarkt schrumpft. Der Automobilmarkt wächst, aber das Wachstum kommt rein aus dem Elektro- und dem elektrifizierten Markt und nicht aus dem Verbrenner. Und wenn das die Zukunft Deutschlands sein soll, dann gute Nacht. Wir brauchen andere Dinge, die wir können. Ja, wenn wir jetzt schauen, was die anderen Leute machen, ne? Die USA mit KI und Software, da spielen wir mal wieder keine Rolle. Ja, die Chinesen schon. Und ja, mir fehlt gerade wirklich so ein bisschen die Vision. Ich kann nur sagen, aus Sicht der alten Branchen und der alten Industrien ballt sich gerade alles zusammen und es wird wirklich schwierig, da rauszukommen.
Bist du jetzt einfach so ins neue Thema reingesprungen, ne?
Ja, ich bin einfach ins neue Thema reingesprungen, weil wir waren halt so deckungsgleich in den Themen und wir haben uns halt vorher nicht abgesprochen, dass der Marco ungefähr 80% der Dinge, die ich hier auf dem Zettel hatte, im Endeffekt schon über China und die USA abgefrühstückt hatte und ich da gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen habe.
Außer, so einen fließenden Übergang hier.
Einfach außer diesen Wrap-up vielleicht nochmal, ne, diesen Blick zurück zu China und diesem, warum es in China dazu gekommen ist, obwohl du den alten Folgen eigentlich auch schon ein wenig gemacht hast, ne, dass die Chinesen halt mit ihrer Binnenorientierung, diesem Schwenk zurück, oder das war ja kein Schwenk zurück, ne? China hatte ja immer ein exportlastiges Modell, genauso wie Deutschland. Deshalb knallt es zwischen diesen beiden Industrien, also ohne es knallen zu lassen, weil wir machen ja politisch relativ wenig, ne? Aber wenn du in die Industrien reinhorchst, sind das natürlich genau die Industrien, die am meisten leiden. Chemie, Stahl, Auto, Maschinen. Und das waren schon immer die Bereiche, in denen China halt auch stark war und exportorientiert war und in den letzten Jahren halt exportorientierter geworden ist, obwohl die offizielle Politik eine andere war. Die offizielle Politik war nämlich, wir wollen die Binnennachfrage stärken. China hat ja auch versucht, selber Marken zu launchen, also selber starke Marken zu launchen und zu forcieren, damit die Chinesen halt anfangen, chinesische Produkte zu kaufen. Du hattest in der vorletzten Folge, glaube ich, dieses schöne Beispiel von dem UI, irgendwas Huawei, irgendwas 17, wo die einfach eine Version übersprungen haben, um wieder auf dem gleichen Niveau zu sein wie das iPhone.
Ja, Xiaomi war das.
Ja. Ah, Xiaomi war das. Und die Chinesen das so gar nicht so richtig toll fanden, weil man damit ein westliches Produkt eigentlich, einem westlichen Produkt zumindest auf dem Papier und mit der Versionsnummer hinterher hechelt. Und die chinesische Politik war eigentlich eine andere. Wir wollen nicht kopieren, sondern wir wollen eigene Marken schaffen. Ne? Wir wollen eigene starke Produkte schaffen, damit die chinesischen Verbraucher halt auch anfangen, die chinesischen Marken zu bevorzugen und wirklich überzeugt zu kaufen und nicht nur über den Preis zu kaufen, sondern auch, ja, weil die halt begehrenswert sind. Ne? Dieses LVMH, ne? Die ganzen Louis Vuitton und so weiter Gedöns, Hermes und was die Chinesen alles so super geil fanden, den chinesischen Marken gegenüberzustellen, damit der Binnenkonsum steigt und die Nachfrage steigt nach chinesischen, hochwertigen chinesischen Produkten.
Ja, ich würde da mal ganz kurz dir widersprechen wollen. Also das ist jetzt nicht unbedingt. Also ich würde nicht sagen, dass das von irgendjemandem irgendwie lanciert wurde, sondern das ist halt einfach etwas, was sich aus der Nachfrage selbst auch ergeben hat. Also das ist jetzt nicht so, dass da die chinesische Regierung hergegangen ist und gesagt hat, so jetzt müssen wir aber mal hier chinesische Sachen da aufwerfen, sondern das hat sich dann aus dem ergeben, wie der Markt halt war. Und die Nachfrage ist dann natürlich mit zunehmender, also je stärker die Wirtschaft in China wurde, desto nationalistischer, selbstbewusster wurde auch der chinesische Markt. Also wenn es eine Manipulation gab, dann durch den aufsteigenden Nationalismus in China, der ja unter dem großen Führer da stattgefunden hat. Mhm. Bloß da, auch da würde ich sagen, das ist dann eher so ein Side-Effekt. Ja, also das ist jetzt kein explizit gewolltes, also natürlich wollen die das auch, aber ne, es ist etwas natürlich Entstandenes. Ich glaube, das ist auch sehr normal, wenn du so eine aufsteigende Wirtschaft hast, dass dann auch immer so begleitende eigene Unternehmen quasi gibt.
Ja, gut, die gibt's, ne? Das, ob das jetzt staatlich gesteuert ist oder nicht, ist am Ende auch so semi wichtig, ne? Was halt aus meiner Sicht wichtig ist, dass diese ganze Belebung der Binnennachfrage, ich meine, du hast gerade den Punkt genannt, ne, wenn die Löhne nicht massiv steigen, steigt auch die Binnennachfrage nicht massiv. Das hängt halt zusammen. Aber da, wo es halt wirklich funktioniert hat, war im Immobilienmarkt. Ne, und ja, wir wissen, wozu das geführt hat. Wir haben eine große Immobilienblase gekriegt. Da ist halt wirklich die Binnennachfrage massiv gestiegen. Jetzt haben wir eine große Blase. Die chinesische Regierung versucht, die Luft aus dieser Immobilienblase kontrolliert herauszulassen. Aber weil die Blase so groß war, dauert dieses kontrollierte Ablassen der Luft, was ja zugegebenermaßen relativ gut klappt, dauert das halt lange. Die USA haben die Luft aus der Immobilienblase sehr viel schneller rausgelassen. Die waren aber dann nach 3 Jahren fertig. Da gab es dann halt mal schon mal 10% und Banken und Immobilienentwickler, die alle massenhaft pleite gegangen sind oder pleite gegangen wären, wenn der Staat sie nicht aufgefangen hätte. Genau das haben ja die Chinesen versucht, nicht in dem großen Stile nachzumachen. Aber das führt dazu, dass die Immobilienpreise auch, wie lange stecken wir jetzt in der Krise? 3-4 Jahre immer noch sinken im Immobilienmarkt. Und jetzt sind die Chinesen wieder an der Stelle, wo halt die Exportwirtschaft der rettende Faktor ist. Und der Anteil oder die Größe ist halt extrem. Also der chinesische Handelsbilanzüberschuss liegt bei 5,% des BIPs. Mhm. Das war schon mal mehr. Also im Prozent des BIPs. Allerdings ist das chinesische BIP inzwischen auch ein ganzes Stückchen größer geworden. Und das heißt, das globale Ungleichgewicht, was daraus entstanden ist, nähert sich Rekordwerten an oder hat es sogar schon erreicht. Ich habe die Zahl vor 2 Wochen oder so im Internet gesehen. Und wir reden über 1% des globalen BIPs. Und das ist halt wirklich viel bei Ungleichgewicht eines einzelnen Landes. Wir werden sehen, wie die Chinesen sich aus der Geschichte befreien, weil du hast ja gerade genau die ganzen Punkte genannt, die sie eigentlich machen müssten. Die Frage ist, kriegen sie das so hin? Bei der Immobilienblase sieht man gerade, ja, man kriegt die Luft kontrolliert entlassen, aber es dauert halt sehr, sehr lange, bis die Luft raus ist. Und ich glaube, solange die Immobilienpreise nicht anfangen zu steigen in China, wird sich die Konsumneigung in China auch nicht spürbar erhöhen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Chinesen halt nicht klüger sind als die Deutschen am Ende und die Nummer mit den steigenden Löhnen nicht ziehen. Das wäre wahrscheinlich der beste Weg, einfach die Löhne in China steigen zu lassen. Dann werden die chinesischen Produkte etwas weniger wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt. Die Chinesen haben eine größere Nachfrage. Dass die Immobilienbubble bereinigt sich auch darüber, weil da müssen die Immobilienpreise nämlich gar nicht mehr fallen, wenn die Einkommen steigen, weil auch auf der anderen Seite kannst du das Verhältnis ja wieder in die Balance bringen. Aber ich weiß es nicht, ob dann an der Stelle die drohenden Arbeitsplatzverluste die chinesische Regierung nicht dann doch wieder auf einen anderen Weg bringen. Es wird spannend. Ja, und mein Punkt zu der deutschen Wirtschaft, den habe ich eigentlich gerade schon kurz gemacht. Es ist wirklich eine sehr verzwickte und sehr komplizierte Großwetterlage für die deutsche Industrie, in der es gar nicht so leicht fällt, die Zukunft ins Visier zu nehmen. Denn bei vielem, was die Zukunft wäre, sind wir in Deutschland halt nicht stark.
Ja, das stimmt allerdings. Die Frage ist halt, ob wir wirklich so schwach sind in dem, was wir haben.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Also die Wahrnehmung von Schwäche aktuell ist ja schon krass, ne?
Das ist richtig. Das klingt jetzt vielleicht bei mir auch ein bisschen zu negativ, weil wir sind natürlich schon in der Lage, Siemens und die ganzen Maschinenbauer, die schaffen das ja auch, ne? Die gehen halt alle weiter in Richtung Software. Wenn Deutschland irgendwo bei Software was kann, dann ist das halt im Begleiten genau solcher Sachen. Das ist kein Zufall, dass an jeder Maschine heute ein Abo und ein Wartungsvertrag hängt und ein Servicevertrag hängt. Da hängt halt die Software auch dran. Da kann man sicherlich was mitmachen. Die ganze KI-Nutzung in Deutschland, wenn sowas skizziert wird, sagen eigentlich immer alle Leute, macht genau das. Ne? Macht das, wo wir die Daten heute schon haben und versucht nicht gegen OpenAI oder irgendjemand anders anzustinken. Die werden eh mit Milliarden geworfen. Sondern guckt an, wo haben wir heute Märkte, wo stehen unsere Maschinen, wo haben wir Daten und fokussiert euch da drauf. Ich weiß noch nicht, ob das nicht zu nischig ist, um die Breite der deutschen Industrie zu tragen. Das ist so der Zweifel, den ich an der Stelle habe. Und ja, sicherlich sind unsere Autos auch nicht auf einmal alle Schrott geworden. Wir lesen immer schön, was die Chinesen schon alles können und dass das alles ganz toll ist. Ich habe letzte Tage auch so einen Link geteilt über Level 2 Autonomie und welche Softwarefirmen da führen. Und da wurde die deutsche Industrie überhaupt nicht mehr, also die deutsche Automobilindustrie überhaupt nicht mehr erwähnt bei der Untersuchung auf dem chinesischen Markt. Als einziger ausländischer Player tauchte da Tesla auf und alle anderen wurden gar nicht mehr untersucht. Und da tauchten wirklich fiese Sachen auf wie Level 2 Plus in der Autonomie ist in China Commodity. Und BMW wäre ja auf deutschen Autobahnen auch schon relativ weit. Und Level 2 Plus wäre halt nicht mehr. Also da ist halt keiner. Und die Chinesen setzen das halt dauernd ein. Ja, das ist halt das, was du kaufen kannst, wenn du ein chinesisches Auto für $50,000 kaufst. Dann hat das halt schon und die Deutschen sind da gerade erst am Wursteln. Jetzt haben die einen gewissen Vorteil, weil die den europäischen Markt kennen und auch den US-Markt ein bisschen kennen. Aber im US-Markt sind die Waymos und möglicherweise oder wahrscheinlich sogar Tesla weiter. Auf dem europäischen Markt haben sie noch einen Vorsprung. Also die europäischen Hersteller, die Deutschen, noch einen Vorsprung. Aber das ist jetzt halt die Frage, wie schnell holen die Chinesen da wieder auf? Und das steht bei denen halt auf der Roadmap und die werden da nicht 5 Jahre zugucken, bis die europäischen Automobilhersteller da aufgeholt haben und ihre Navi auf Level 2++ hochgezogen haben, sondern die Chinesen investieren jetzt da, weil der chinesische Markt ist abgehakt für die. Da sind die vorne. Da denken die nicht drüber nach. Ja, wenn du so diese ganze technologischen Entwicklung anschaust, ist es halt gerade schon wirklich schwierig, sich eine Vision auszudenken für die deutsche Industrie. Und vielleicht führt es dann wirklich halt zu so einem Ding, wie die Chinesen das vor 15 Jahren gemacht haben. Und man zwingt die Chinesen in Joint Ventures, damit Produktion hier stattfindet. Die Hanna hatte das letzte in der letzten Folge. Und oder man zieht die Zollmauern hoch, um der europäischen Industrie Atemluft und Zeit zu verschaffen. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, ich bin halt wirklich, wirklich skeptisch und auch, ne, du hast das Thema häufig, wirklich häufig, dieses Zaudern, ne, sowohl in der Industrie für existierende Produkte, das Zaudern gegenüber Innovation, aber auch das Zaudern in der europäischen Politik macht mich da gerade nicht wirklich optimistisch.
Ja, das sind ja mehrere Ebenen, die da unser Problem sind. Also dieses, also man kann und muss ja zuvorderst feststellen, dass wir sehr viel Substanz haben. Also wir haben Unternehmen, die haben Einnahmen und es gibt bestehende Branchen, in denen wir auch noch was verdienen. So, und das bricht jetzt auch nicht alles von heute auf morgen weg. Wir haben aber auch seit 2021 oder lass es 2020 sein, eine Phase, in der es wirtschaftlich schwierig ist. Ich will nur daran erinnern, dass wir davor eine Phase hatten, die unglaublich lange positiv für Deutschland war. Also nach der Finanzkrise, die ja 2009 spätestens abgehakt war, ging das ja, also ich glaube, es gab noch nie einen so langen Aufschwung. Der hat vielleicht nicht diese riesen Wachstumsraten gehabt, aber der Aufschwung war lang. Und dann ist es halt so, wenn du diesen langen Aufschwung nicht dafür nutzt, um eine gewisse Gezieltheit in den Investitionen zu haben, um deine Märkte abzusichern, um vorne mitzuspielen, sondern es halt wie die deutsche Industrie an manchen, vor allem die Autoindustrie, gemacht, wie ich ziehe das alles jetzt so in die Länge, dass ich am meisten verdiene, dann bist du halt sehr anfällig für eine künftige Entwicklung. Und genau das ist passiert. Jetzt haben wir allerdings so viel Substanz grundsätzlich dafür da, um da aufzuholen. Und es ist ja auch nicht so, also ich bin da jetzt nicht derjenige, der sagen würde, also die deutschen Autos sind jetzt nichts mehr wert in China. Nein, im Gegenteil, sie müssen sich halt anpassen, sie müssen einem sich ganz anderen Markt stellen. Und es ist eigentlich, also wenn es mal in dem Sinne siehst, die Phase, die jetzt endet, ist ja auch das Ende einer Markthomogenisierung. Wenn man sagt, alles ist wie der westliche Markt und die westliche Hemisphäre und die haben alle den gleichen Geschmack wie wir, dann ist es halt auch super einfach. So, jetzt sind die halt in einer Phase, wo der chinesische Konsument ganz andere Ansprüche an so ein Auto hat als der deutsche. Was sicherlich auch daran liegt, dass bei uns Technik anders wahrgenommen wird, aber nicht nur. Wir sind halt auch kulturell anders. Ja, und da mag dann diese Technik-Unfreude eine Rolle spielen. Aber ich scheue mich auch ein bisschen vor dem Begriff, weil so ein Ingenieursland kann ja eigentlich im Grunde nicht technikunfreundlich sein. Es kann vielleicht denkfaul sein und bequem und verdummt, aber es muss ja per se technikfreundlich sein. Irgendwo muss es ja auch hergekommen sein. Da gibt es halt jetzt halt einiges zu tun, wo man sich ein bisschen bewegen muss. Und was mich halt so stört, ist im Grunde nur, in Anführungszeichen, dass die deutsche Industrie uns fortständig erklärt, wie schlecht die Politik sie behandelt. Aber nicht ein einziges Mal wir irgendwo hören, dass die Industrie Fehler gemacht hat. Und was die Industrie denn künftig anders machen will. Weil in China wurde gerade das größte Lieferkettengesetz aller Zeiten ausgerollt und trotzdem verdienen die ein Scheißgeld. Während wir nur daran arbeiten, irgendwelche Lieferkettengesetze zu verhindern. Das ist das, was ich aus der Industrie höre. In Deutschland gibt es leider die Neigung dazu, alles zu politisieren. Alles ist Politik. Aber Wirtschaftsförderung ist im Grunde nicht Politik. Also eine neue Technik ist keine Politik. Also wenn du dir den Deutschlandfunk da morgens anhörst, schon vor vielen Jahren, wenn es dann um Netzausbau ging, da ging es ja nie um die technischen Hürden des Netzausbaus, sondern da ging es immer nur um die politischen Positionen zum Netzausbau. Weil dann kannst du dich natürlich super darum streiten, ob 99%, 98%, 95% oder 100% das Ziel sein müssen. Ist nur Blödsinn, weil du willst ja, dass jeder eine ordentliche Versorgung hat und eine Wirtschaft läuft halt durch, es geht. Ja, also auch wenn das damals nicht als das Wichtigste aller Zeiten wahrgenommen wurde, heute sehen wir das ja auch nochmal anders als vor 10 Jahren, aber wenn etwas da ist und ich es für Wirtschaft nutzen kann, sollte es gehen, wie eine Straße. Eine Straße muss funktionieren. Und Straßenausbau wurde halt auch politisiert. Da muss der Frosch geschützt werden, da muss die Pflanze geschützt werden. Damit hat das angefangen. Am Ende war es Lärmbelästigung und irgendwelche CO2-Belastung und so weiter. Kann man alles diskutieren. Aber wenn man solche Prozesse hat, dann muss man sie so gestalten, dass es dann nicht in 20 Jahren zu Ende ist, sondern in einem Jahr. Weil alles, was man da vorbringen kann, kann man innerhalb von einem Jahr durchsprechen. Und wenn man es nicht innerhalb von einem Jahr durchsprechen kann, also wenn man nicht in der Lage ist, innerhalb von einem Jahr alle Bedenken auf den Tisch zu legen, dann ist es kein Bedenken, das wirklich existiert.
Ja, schwierig, finde ich auch schon.
Haben wir doch bei Stuttgart 24 gesehen, da sind doch am Ende, haben die Leute, die sich dann da in diesen ganzen Konferenzen hingestellt haben, die haben doch mehr Ahnung gehabt als die Experten.
Ja, genau das war das, was ich gerade nach meinem formulieren wollte. Dieses, das wird aber auch nicht integrativ gedacht. Ne? Also man plant sehr häufig ohne die Umweltschutzverbände und andere Leute und haut eine Planung raus und dann wird die Planung fixiert und dann kommen erst die Klagen.
Ja, aber das meine ich ja. Ja, das genau. Das muss halt alles umorganisiert werden. Das muss man alles anders machen.
Exakt, das ist halt total dumm, weil dann geht es erstmal vor Gericht und dann wird in eine Richtung entschieden und dann wird Widerspruch eingelegt und in die andere Richtung entschieden und dann macht man die Planung 5, 6, 8 Jahre später nochmal wieder neu mit den Einwänden.
Und damit reduziert man das Ganze auf die Frage, soll es gebaut werden oder nicht? Und das wird dann komplett durchideologisiert. Anstatt es auf die Frage zu reduzieren, macht es Sinn? Und wenn ja, für wen? Und für wen nicht? Und dann muss man halt eine Abwägung ertreffen. Und manchmal gewinnt dann halt der Frosch und manchmal nicht. Dann ist das so in der Gesellschaft, in der demokratischen. Ja, und das gefällt uns dann auch nicht immer, aber gleiches Desaster ja da in Berlin mit diesem Autobahnabschnitt, wo ja jetzt dann irgendwelche geheimen Gutachten aufgetaucht sind, wo völlig klar war, dass das alles so kommt, wie es kommt. Aber es musste einfach sein, weil es dann politisch durchideologisiert die Identität der CDU in Berlin und die SPD, die ja sich dann immer freudig anpasst unter Frau Giffey, halt durchbestimmt hat. Anstatt sich der Frage zu widmen, ist es sinnvoll.
Ja, man hat so eine gewisse, die mich auch gerade nicht wirklich viel optimistischer macht, eine zunehmende Faktenferne in der Politik. Mir ist es letzte Tage untergekommen vom Bundesverband der Deutschen, ganz anderes Thema, ne? Aber Bundesverband der Deutschen Elektrizitätswirtschaft, die viel kritisiert wird, weil sie nicht genug Batteriespeicher ins Netz lässt. Und die konnten sich in ihrer letzten Meldung, also ich glaube, die machen relativ regelmäßig monatlichen Update, wie viel Speicher sie schon genehmigt haben. Den Nebensatz, übrigens ist die Anzahl der genehmigten Batteriespeicher schon größer als die Menge, die Gaskati in ihrem Stromausbauplan für 2035 oder 2037 vorgesehen hat. Habe ich jetzt schon höher gesagt, der Satz war irgendwie verwurschtet. Aber die Zahl der heute erteilten Genehmigung ist höher als das, was Frau Reiche für das Jahr 2035 an installierter Speicherkapazität vorgesehen hat. Ja. Und das vom Bundesverband der deutschen Elektrizitätswirtschaft, die eigentlich sagt, der ganze Plan war Müll, weil du hast die Batterien einfach nicht berücksichtigt, denn du willst offensichtlich Gaskraftwerke bauen. Das hat der BDEV natürlich nicht gesagt, ne, diesen Satz, den ich gerade gesagt habe, aber wir haben einen Plan für den Ausbau der Stromnetze gemacht, der vom Anfang an Makulatur war. Das ist nicht in Einklang mit den sinkenden Batteriepreisen, den massiv sinkenden Batteriepreisen, die wir haben, gemacht worden. Und wenn man so die Politik macht und wenn man so die langfristige Planung macht, die an den Fakten vorbeiläuft, dann trifft man halt auch so Entscheidungen, die wichtig sind für den Standort, nicht richtig. Und ja, bei den Batterien ist es halt ein Faktor, der wirklich dazu führen könnte, dass wir diese Preisspitzen aus dem Strommarkt bekommen. Und das wäre wichtig, dass wir diese Preisspitzen aus dem Strommarkt herausbekommen. Aber wenn wir die Preisspitzen aus dem Strommarkt rausbekommen, dann rechnen sich die Gaskraftwerke, die Frau Reiche bauen möchte, halt nicht mehr. Und ja, macht man halt einen Ausbauplan, der mit der Realität nichts zu tun hat. Und da bräuchte man mal eine langfristige, sinnvolle, faktenbasierte Planung. Und dann könnte man vielleicht mal wieder auch sagen, wenn man sowas mit der Standort- und der Industriepolitik eben auch hinbekommen könnte, würde ich auch deutlich optimistischer werden.
Also diese Durchideologisierung und auch dieses Durchpolitisierung dadurch von basalsten Entscheidungen, die so einer Wirtschaft weiterhelfen, finde ich halt wirklich so eins der größten Hemmnisse gerade. Ich finde, in der CDU wird es jetzt besonders sichtbar. Und das stimmt mich dann wiederum, weil du das immer so schön formulierst, hier negativ. Ob diese Koalition, die wir da gerade haben, dann wirklich in der Lage ist, irgendwas zu liefern, was der Wirtschaft weiterhilft. Das andere ist dieses ewige Verzetteln, ne? Also wenn du die Diskussionen in Deutschland verfolgst, dann muss der Deutsche ja auch alles können und kriegt dann am Ende nichts hin.
Ja.
Ne? Wir müssen AI können, dann müssen wir quasi in Google nachbauen, dann müssen wir dieses und jenes tun und kriegen es dann aber nicht hin, unsere Verwaltung einfach mal so aufzubauen, dass er halt statt irgendeinem teuren Microsoft-System so Open-Source-Software nutzt und wir unabhängig von Donald Trump sind.
Ja.
Machen dann die Bayern nicht, weil die kriegen ja so viel Geld von Microsoft in den Hintern geschoben, dass sie sich das nicht trauen, da was anderes hinzustellen und so weiter. Also da sind so viele Sachen, wo ich sagen würde, das sind Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die man qua Umsetzung einfach mal machen könnte. Wo man nicht viel opfert quasi, auch nicht viel Geld einsetzen muss, aber die aber große strukturelle Wirkungen haben.
Ja.
Und ja, wenn das schon scheitert, kriegst du natürlich alles andere auch nicht hin.
Ja.
Und dann stehst du wie jetzt dann irgendwann vorm Berg und sagst, hu, der muss jetzt abgearbeitet werden. Und dann weißt du auch nicht mehr, wo du anfangen sollst. Aber ich glaube, wir hatten das schon mal, wo ich dann gemeint habe, naja, ich brauche jetzt nicht einen Intel hier. Ja. Ist sicherlich schön, wenn Intel kommt, aber es gibt so viel in diesem Mittelbereich an Chips und an diesem Spezialbereich, wo ich sagen könnte, da kann ich staatlich ansetzen, was fördern. Da kann ich mich halt nicht mit der Intel-Fabrik hinstellen, aber ich habe was vorzuweisen, was in mehreren Jahren eine sehr positive Auswirkung auf das hat, was wir hier tun. Ja, und das sehe ich halt überall dieses, also es ist im Grunde immer das gleiche Problem, nur dass wir zu viele Probleme haben und immer mit der gleichen Diagnose dann ankommen. Ja, das wirkt dann auch so, als ob man nur noch eine These hat, aber leider ist es.
Ja, ja. Ja, wir hatten in dem Zusammenhang eigentlich auch eine ganz interessante Entscheidung im EU-Parlament, wo ja bei KI beschlossen wurde, wir müssen diese ganze Regulierung in Europa, du hattest das gerade in so einem Nebensatz schon mal, ne, mit Bürokratie kann auch Wachstumstreiber sein, beschlossen, dass die KI-Regulierung ja viel zu viel ist und wir die abbauen müssen. Wenn man sich anschaut, wo sich in der IT-Branche oder in der Software-Branche lokale Champions gebildet haben und wo nicht, hat man eine so eindeutige empirische Datenlage, nämlich hinter Handelsschranken und hinter Regulierungen bilden sich die lokalen Champions. Ne, das ist egal, ob man nach Indien schaut, ob man nach Brasilien schaut, ob man nach China schaut. Immer passiert das hinter Barrieren und die europäische Entscheidung ist, lass uns die Barrieren abbauen, weil dann hat Europa eine faire Chance. Nein, Europa hat keine faire Chance.
Das ist Ideologie.
Ja. Exakt, das ist Ideologie. Man schaut nicht hin, wo haben sich welche Märkte wie entwickelt und wie hoch waren die Handelsschwellen und wie hoch war die Bürokratie und die Regulierung, sondern man ignoriert die Faktenlage einfach und geht ideologisch hin und sagt, weniger Bürokratie heißt fairerer Wettbewerb. Aber wenn die amerikanischen Unternehmen alle mit 60% Marge arbeiten, die großen Hightechs, und die Herausforderer oder die Wachstumsunternehmen in KI gerade von diesen Unternehmen mit beliebig viel Kapital versorgt werden, also von den Hightechs mit den hohen Margen mit beliebig viel Kapital versorgt werden können, gibt es keine Chance für Europa. Es ist völlig hoffnungslos in diesem Markt, wie die Amerikaner ihn angehen, zu konkurrieren. Es geht einfach nicht, weil eine OpenAI kann, weiß ich nicht, den 5-fachen Jahresumsatz als Verlust schreiben und das juckt die trotzdem nicht. Ne? Irgendwann wird es vielleicht mal platzen, aber sich in dem Markt mit diesen absurd negativen Margen auf der einen Seite und den extrem absurd hohen Margen bei den vorhandenen Playern glauben, dass man dagegen anstinken könnte, klappt einfach nicht. Es wird nicht funktionieren. Und wenn die EU dann Handelsbarrieren in dem Bereich abbaut, dann ist denen einfach nicht mehr zu helfen. Dann weiß ich nicht, was die Analyse war, sondern das ist, wie du sagst, reine Ideologie. Mehr Wettbewerb macht fairere Wettbewerbschancen und das klappt halt sehr häufig eben nicht. Wir sind in der Hinsicht ein Entwicklungsland. Man muss das so knallhart sagen vielleicht, ne? Wie ein Entwicklungsland Zollbarrieren und regulatorische Barrieren aufbauen konnte, um dahinter ein eigenes Zahlungssystem, eine eigene Hightech-Branche, ein eigenes Navigationssystem, eine eigene Suchmaschine und so weiter zu etablieren, sind wir in dem Bereich de facto ein Entwicklungsland. Wir müssen wahrscheinlich zu den gleichen Maßnahmen greifen.
Ja, aber damit torpedieren wir natürlich schon auch das, was wir an Export haben. Und damit tut sich Deutschland natürlich schwer.
Ja.
Also das ist halt der Trade-off des Ganzen.
Das ist die verzwickte Situation.
Ich glaube nicht, dass wir das in der Form wollen. Also dann, man muss ja jetzt auch nicht jedes Mal so einen radikalen Schritt machen. Ja? Aber zum Beispiel im Software- und Tech-Bereich, naja, da gibt es halt Alternativen. Und China stoßen wir damit nicht vor den Latz. Ah, da stoßen wir halt die Amis von Latz.
Genau, und das ist, eigentlich ist das ja sowas, ist ja schlau, wie zu sagen, wir wollen Open Source in Behörden einsetzen. Weil das ist keine Handelsbarriere in dem Sinne. Ne? Das ist ja sehr relativ versteckt und unter dem Radar. Wir sagen nicht den Microsoft, ihr dürft nicht mehr konkurrieren, sondern wir sagen, ja, wir wollen das aber alles komplett verstehen und wir wollen, dass die Daten in unseren Strukturen gespeichert werden und so. Das ist eigentlich ein gar nicht so dummer Ansatz, aber wir machen halt trotzdem nicht.
Ja, wir werden natürlich trotzdem das Problem haben, dass dann die JD Vance über uns herfallen werden, um uns zu erzählen, wir wollen Free Speech unterdrücken und sonst noch was. Also das kannst du halt auch dann besser machen, wenn deine Verteidigung nicht abhängig ist, direkt abhängig ist von einem Staat.
Ja, das kommt noch dazu.
Ja. Also da haben die natürlich schon ein Druckmittel in der heutigen Zeit. Auf der anderen Seite können wir auch einfach mal hergehen und sagen, wisst ihr was, so wie ihr in Sachen Russland agiert, ist doch eh klar, dass ihr uns nicht helfen werdet. Mhm. Also ist es uns auch egal, was ihr uns hier androht. Mhm. Das wäre natürlich Boss-Move, das muss man sich gut überlegen und auch durchziehen können. Da habe ich nur das Gefühl, da sind unsere Damen und Herren in Brüssel, wie auch in Berlin, Frankreich und sonst wo noch nicht so weit. Und dann hast du natürlich noch so Probleme wie in Frankreich mit Emmanuel Macron, der gute Reden hält, gut schwätzen kann, ne, wie man so schön sagt. Aber wenn es dann an die Umsetzung kommt, eigentlich im Grunde nie liefert.
Mhm.
Also ich würde sagen, mit diesen huldvollen Worten können wir das Jahr beenden. Oder ich weiß noch nicht, ob wir nicht am 1.1. landen. Das muss ich morgen gucken. Sonst
guten
es
Rutsch.
Ist ja jetzt schon der 30.12. abends. Ich krieg gleich Gäste und habe auch noch 2-3 andere Sachen zu erledigen morgen. Deswegen mal gucken, wie es für uns ausgeht.
Mhm.
Aber spätestens am 1.1. sollte ich das Ding hier veröffentlicht haben. Und dann würde ich sagen, dann können wir jetzt in Gesellschaftsteil wandeln, oder?
Ja.
Wir haben übrigens in die heutige Folge einfließen lassen, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, die diversen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. die sich alle auch in diesem Spektrum befanden. Ne? Also natürlich einmal, Fred hatte das damals so schön gesagt, die Alten sind schuld.
Ja.
Etwas zugespitzt. Also so eine gewisse Grundträgheit und Zukunftsunfreude ließe sich da herleiten. Das haben uns auch einige Leute geschrieben. Dann auch, ja, diese Justiziare, die Deutschland verwalten, ne? Also sind ja im Bundestag sind ja irgendwie 50% Anwälte. Die haben natürlich auch einen sehr speziellen Blick und neigen dazu, alles über Recht zu regeln, statt mal was recht zu machen. Und sicherlich auch ein Problemfeld, das dann in diese Kompliziertheit dessen, was wir denken und machen, tut. Und auch dieser, fand ich ganz interessant, so dieser Friedenswille oder dieses Ding mit nach dem Zusammenbruch der Mauer, naja, ja, jetzt ist ja alles in Ordnung. Jetzt kann jeder mit jedem und nichts ist mehr schlecht und deswegen brauchen wir jetzt nicht mehr strategisch denken. Und jetzt landen wir halt plötzlich in einer Zeit, wo wir von heute auf morgen strategisch denken lernen müssen. Ne? Das ist natürlich auch sehr schwierig. Und dann, und ich glaube, das ist das, was viele Leute mit Bürokratie am ehesten meinen. Also gar nicht so sehr die Anforderungen an Bürokratie, sondern Bürokratie als gelebte Verantwortungsdiffusion. Ich glaube, das sehen wir auch sehr oft. Ja, also da muss ich sagen, das sind so alles so Sachen, die hier mit reingeflossen sind auch und wo ich sagen muss, ja. Es bleibt schwierig, aber der Schritt voran, der wird uns nicht erspart bleiben. Die Frage ist nur, wann wir dazu kommen oder wann wir uns dazu aufraffen können. Ich würde aber unabhängig dessen trotzdem darauf beharren, und das war ja so ein bisschen unser Einstieg auch mit China, es gibt halt auch noch externe Faktoren, die der Sache nicht beitragen. Also auch wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wie Markus Söder das immer so gerne sagt und wie das ja während der Griechenland-Krise damals aufkam, am Ende kann es halt auch sein, dass wir einfach da verharren, wo wir sind und das schon ein Erfolg ist. Das darf man auch immer nicht vergessen. In einer wirtschaftlich schweren Phase geht es nicht immer darum, das große Wachstum zu erzeugen, sondern einfach sich gut zu positionieren und Marktanteile zu ergaunern, mal lax formuliert, von denen aus man dann in den besseren Phasen wieder die Einnahmen fahren kann. Also man darf jetzt auch nicht, ich glaube die Erwartungshaltung auch, ne, zu sagen, so jetzt muss aber das Wirtschaftswachstum hier mal herkommen und wir brauchen die 50 Millionen Arbeitenden und so weiter, das ist halt auch ein Fehler. Okay, dann Gesellschaftsteil Ulrich, was hast du denn?
Hast du was? Ja, ich habe was. Du hast ja einen überraschenden, für mich überraschenden Pick. Ich knöpfe bei was an. Wenn das letztes Mal schon in den Shownotes war, ich habe die ehrlich gesagt nicht mehr nachgeschaut, aber es war nur so ein Nebensatz, habe ich einen ganz schönen Pick zu der Erklärung, warum Rechenzentren im All keine gute Idee sind, von einem Ingenieur, der mal einen Satelliten entwickelt hat und der sehr schön beschreibt, warum das eine absolute irre, bescheuerte Idee von den Tech-Bros ist. Zumindest nach allem, was man heute beurteilen kann. Der beschreibt seinen Satelliten, wie er ihn geplant hat. Der beschreibt die irre Idee, dass es im All ja total kalt ist. Stimmt auch, solange da nichts ist. Ansonsten ist es nämlich gar nicht so kalt, wie man weiß, wenn da so Monde rumschwirren. Die sind nämlich auf der einen Seite ganz schön warm und auf der sonnenabgewandten Seite ganz schön kalt. Nur wenn du Satelliten hochschickst, ist der halt auf einer Seite immer warm und auf der anderen Seite kalt. Das ist doch gar nicht so einfach mit der Kühlung da oben.
Ihr müsst einfach weiterdenken. Kernfusion.
Ja, genau. Aber dann können wir es wieder hier oben unten machen. Wenn wir eine unendliche Energiequelle haben, brauchen wir es nicht hochzuschicken. Und der zieht auch noch ein paar ganz schöne Vergleiche mit der ISS. Und dem Kühlsystem auf der einen Seite und dem Energiegewinnungssystem der ISS und dem Energieverbrauch auf der anderen Seite. Sprich, wenn die Chips so ineffizient sind und so viel Energie brauchen wie aktuell, ist es ziemlich unklar, wie man da oben die Energie erzeugen will. Wenn man beliebig viel Energie hat, kann es einem auch egal sein, weil dann kann man es auch unten machen. Oder wenn auf der anderen Seite, wenn die Chips so effizient werden, dass man sie sinnvoll im All betreiben kann, kann man es eben auch wieder hier unten machen. Mhm. Und er hält das für eine komplett irre Idee, die Dinger da hochzuschießen. Ja, ist ein ganz guter, ziemlich langer Artikel, kann ich empfehlen, weil der Jens das, glaube ich, letzte Mal in so einem Nebensatz hatte, dass das eine verrückte Idee ist. Da kann man mal was über die Hintergründe lesen, fand ich ganz spannend.
Ist auch nicht lang zu lesen. Ich habe es mir quasi hier durchgelesen, während Ulrich. Ja, ich habe einen Film, F1, The Movie. Ich gucke ja gerne Rennfilme.
Ja, ich war überrascht.
Seit ich kleines Kind bin, gucke ich gerne Rennfilme. Mhm. Rennfilme. Ich spiele auch ganz gerne Rennspiele, wenn sie gut sind. Ja, es gibt ja leider da nicht so viel Gutes. Gran Turismo und so weiter. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, je älter ich werde, desto weniger Lust habe ich auf die Rennspiele, muss ich sagen. Jedenfalls F1 The Movie mit Brad Pitt hat ein paar Erkenntnisse gebracht. Also erstens, der Film ist richtig gut, weil er einen völlig anderen Flow hat, als man das von einem Rennfilm erwartet. Also er bricht mit einigen Klischees. Mhm. Was ich sehr, sehr angenehm finde. So, das andere ist, Brad Pitt sieht auf diesen Bildern für diesen Film unglaublich jung aus. Im Film sieht er nicht mehr so jung aus. Er ist aber unglaublich bearbeitet worden. Mhm. Wahrscheinlich mehr durch Chirurgie als durch, weiß nicht, was die da mit den Kameras da machen. Aber ich weiß nicht, an manchen Stellen sieht man echt so ein bisschen zu viel rumgeschnippelt an ihm. Also ja, trotzdem guter Film. Und dann wurde dieser Film wohl unter Zunahme UAE, die haben da wohl auch ein bisschen Geld reingepumpt, auch gedreht. Ich glaube, das letzte Rennen ist dann da in Emiraten. Und das Lustige bei der ganzen Geschichte ist, es gibt dort eine so ich will es jetzt nicht Liebesgeschichte nennen, aber wieder so ein Beziehungsding, das können sie sich ja immer nicht ersparen. Und da gibt es auch eine Liebesszene, die quasi so gespielt wurde, wo man sagen würde, ah ja, da merkt man die Emirate. Da irgendwie so knutschend an der Wand und dann wurde auf einen Brunnen geschwenkt, der vor dem Hotel war und der hat dann so
ja, wunderbar.
Das war schon nah am Trash-Film dran, diese Szenerie. Also wirklich ein bisschen bescheuert. Hat dann aber zu den Emiraten gepasst. Das war dann wohl das höchste der Gefühle für die Investoren aus der Gegend. Nee, aber abseits dessen sehr, sehr gut. Läuft 2,5 Stunden. Und ich habe so gedacht, ja, ich gucke mal ein Stündchen und dann gehe ich ins Bett und gucke morgen weiter. Ich habe sie dann durchgeguckt. Mhm. Also so gut war er. Hat einen richtig guten Flow. Geschichte hat wenig Momente, wo du sagst, so jetzt könnt ihr mal, ne? Also es gibt so ein Ding, da habe ich gedacht, ja, jetzt reicht's. Mhm. Muss jetzt nicht so ausgezogen werden hier. Ansonsten, ich will jetzt nicht zu viel verraten, deswegen erzähle ich euch da nichts, aber ich würde das als empfehlenswert betrachten, den Film. Mhm. Also wer Apple TV hat oder mal ausprobieren wollte, schaut da rein.
Ja, ist kein Kinofilm, ne? Läuft überhaupt nicht im Kino, ne?
Nee, ich glaube, der ist Apple-exklusiv.
Ne? Ja. Ah, ja, okay. Aber im Abo drin, kein Kauffilm.
Ja, im Abo drin. Okay. Ja. Also man muss ja nichts bezahlen, wenn man das Abo eh schon hat. Sollte man es gucken, um sein Abo ausgewertet zu haben, also ausgeweidet zu haben.
Mhm. Ja, man kriegt ja auch mit jedem Apple-Gerät immer wieder 3 Monate zum Testen. Das reicht oft aus. So ist immer ein guter Zeitpunkt, sich das über die Winterferien zu legen. Da hat man ein bisschen
mehr Zeit. Ja, ich kaufe mir ja aktuell kein Telefon mehr. Ich müsste hier in Ägypten eine Sondersteuer darauf bezahlen.
Ja, okay.
30%.
Wow.
Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen warte ich jetzt erst.
Gibt es dann heimische Industrie zu schützen? Nee, ne?
Sie haben ja einfach Zölle, weil sie Geld brauchen. Ja. Und ich glaube, sie sind dabei, irgendwie mit Apple auszubaldowern. Die wollen ja hier so einen Apple Store hinbauen und dann sich als Hub für Afrika etablieren. Da gab es irgendwann eine Meldung Mitte des Jahres. Und ich hoffe, dass Apple da mit denen dann auch solche Sachen mal verhandelt. Weil also 30% Aufschlag wäre schon ein bisschen arg heftig, ne? Mhm. Also ich habe mir so ein Zweit-iPhone gekauft, weil ich das für ein anderes Land brauche. Und das hat dann hier in Ägypten irgendwie so nach 90 Tagen also irgendwie nicht mehr funktioniert. Also wirklich gar nicht mehr. Das hat das Phone als solches und im WLAN, ne? Mhm. Aber die SIM-Karte komplett gesperrt. Also normalerweise kannst du ja dann noch irgendwie was empfangen, aber das haben sie lustigerweise von den Indonesiern gelernt, die haben damit angefangen. Bloß da kriegst du dann noch irgendwelche Rabatte, wenn du einreist und dich gleich meldest und hast du nicht gesehen. Ja? Mhm. Aber hier wird das ohne Rabatte gemacht. So, und dann hatte ich so ein Phone gekauft, zum Glück ein altes iPhone, so quasi als Zweitphone. Da wollten die dann, da musste ich da echt die 30% drauf zahlen. Das war,
nicht so schön.
Ja.
Ah, war so, kann man nach heute die Zölle auch eintreiben. Interessant.
Ja, brutal.
Ne? Habe ich noch nie gehört. Ich dachte, du machst dann halt nur so einen Steuerbetrug, den man dann auch macht, wenn man aus der Schweiz sich Apple-Geräte holt. Die sind ja auch ein ganzes Stückchen preiswerter als in Deutschland.
Ja, gut, das würde ich mir halt in Dubai am Flughafen kaufen oder so, ne?
Ja.
Da hast du ja keine Steuer da drauf. Du hast einen Dollar-Umrechnungskurs. Mhm. Das ist auch sehr gut dieses Jahr. Also quasi dollarpreisbasiert. Das hätte sich auch gelohnt. Da kann man viel sparen. Aber nee.
Ja, Witz.
Nee, mit der Steuer. Gut, da kannst du es dir dann wieder schön rechnen und sagen, ja gut, dann mit der Steuer kommst du auf den Normalpreis.
Mhm.
Aber ja, nee, also da habe ich dann gesagt, dann setze ich jetzt erstmal aus, bis das geklärt ist.
Mhm.
Wow. So, wie sieht es denn bei Getränken aus bei dir?
Ja, ich hätte mehrere sogar, weil ich bin ja nur noch so selten hier, jetzt ist es gar nicht mehr so schwierig.
Du bist ja nur noch am Saufen, habe ich gedacht.
Nein, die Lücken sind so lang. Und es war Weihnachten und meine Lieblingsbrauerei da, die Kleine in Förde, die macht ja immer Sonderverkauf vor Weihnachten. Und da habe ich immer dann eine ganze Menge Biere, die ich sonst nicht im Keller habe, die ich dann durchprobiere.
Ja.
Und ich habe jetzt dieses Mal, haben die zum ersten Mal einen Roggen hell gebraut. Ich hatte vor Ewigkeiten hier wahrscheinlich schon mal das Roggenweizen von Störtebeker gepickt, wo die also ein Weizenbier brauen mit teilweise Gerste, teilweise Roggen. Das aber sofort im Vergleich zum Weizen schmeckst du sofort, das wird ja auch gar nicht mit Gerste, ich erzähle gerade Quark, das wird natürlich mit Roggen und Weizen gebraut,
ja, bei
Weizenbier, wo du aber sofort den Unterschied schmeckst, ne, wo das sofort deutlich brotiger ist durch den Roggen als so normales. Ich müsste hier auch mal ein Bier gepickt haben, was wirklich mit altem Brot gebraut wurde. Also wo ein Teil des Malzes durch gebackenes Altbrot ersetzt wurde. Das haben die in Förde auch schon mal gemacht, aber nur einmal. Und diesmal haben sie ein helles gebraut, halt zum Teil dann mit Gerste und zum Teil mit Roggen. Was aber im Vergleich zu den Bieren, die ich gerade genannt habe, deutlich weniger brotig und rockig war als die Biere, die ich schon kannte. Ich muss da, wenn ich nächste Mal wieder da bin, mal mit dem Braumeister sprechen, wie viel Roggen die da reingemacht haben, weil das im Vergleich durchaus auffällig war. Also es schmeckt noch ein ganzes Stück anders als ein helles. Man merkt sofort, dass da eine andere Getreidesorte drin ist. Aber der Effekt war wesentlich schwächer als bei den Bieren, die ich in diese Richtung schon mal gekannt habe. Trotzdem hört sich vielleicht ein bisschen negativ an bis jetzt, weil nicht so rockig wie die anderen. Aber trotzdem ein gutes Bier, kann ich empfehlen. Wird es wahrscheinlich nie wieder geben, habt ihr Pech gehabt. Ich habe noch zwei Flaschen im Keller, verkaufe ich an den Meistbietenden. Nein, die machen nur ein paar Biere regelmäßig. Manche machen sie auch regelmäßig saisonal, wie das Altbier, das kommt immer im Februar. Und die haben auch immer so ein Sommerbier, aber von den Spezialbieren machen sie manche nicht regelmäßig. Wer weiß, vielleicht kommt das Roggenhell nächstes Jahr nochmal, aber vielleicht auch nicht. Manche Biere gibt es halt wirklich nur einmal. War mal wieder ein schönes Bier von denen. Ich war bei denen auch bei einer Verkostung im, wann war es? November. Die haben jetzt so eine Kneipe in Dienstlaken dazu gekauft. Und da kann man auch Verkostung machen, was ganz nett ist, weil dann kann man irgendwie 8 oder 9 Biere von denen an einem Abend durchprobieren. War ein ganz netter Abend. Kann ich also auch empfehlen, wer hier in der Region wohnt und mal Lust hat, 8 oder 9 Biere mit Bierinfo, Laverung gleichzeitig an so einem Abend zu bekommen. War jetzt für mich nicht so wirklich spannend, weil ich das meiste schon wusste. Aber trotzdem ganz netter Abend und man konnte mal sich quer dadurch probieren und auch mal ein Bier probieren, was man sich normalerweise eher nicht kaufen würde. Wie so ein Quadruppel oder sowas. Das war auch nicht mein Bier, war sehr süß. Das war wirklich ungewöhnlich süß. Auch für meinen Geschmack, der ja gerne so belgische Starkbiere und auch dunkle Starkbiere gerne trinkt. Aber das war halt wirklich auch für meinen Geschmack zu süß und zu malzig.
Mm.
Naja, aber das Roggenhell, gute Sache. Ich habe noch ein paar andere, die kann ich dann beim nächsten Mal picken. Wildhopfen, IPA oder, naja, Wildhopfen, weiß ich nicht. IPA weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall ein Ale und so weiter. Waren schöne Biere dabei wieder.
Ja, ich habe auch ein Bier getrunken.
Mhm.
Also schon ein bisschen her, aber ich habe es mir aufgehoben extra für dich, Ulrich.
Ja, war kein japanisches?
Von der Tengara Brewing Company.
Okay.
Bust Summer Wheat Ale.
Mhm.
Also ich trinke ja so ganz gerne Weizenbier, wie ihr wisst. Allerdings, Wheat Ale, also ich habe es schon fast befürchtet, als ich es gekauft habe. Es ist halt so ein ganz leichtgewichtiges Ding,
da, ja.
wo du im Grunde, ja, also minimalst Malz und Weizen rausschmeckst. Das Ganze soll irgendwie süß sein, aber also nur honeymäßig, aber ich weiß nicht, habe ich jetzt auch nicht so rausgeschmeckt. Also das war alles sehr unrund und ich hatte eher so ein wässriges Empfinden bei der Geschichte, sodass ich da eher unzufrieden aus der Sache raus bin.
Mhm. Ich hatte letzte Tage wirklich irgendwo ein Wheat Ale in der Hand, aber es war nicht beim Brauprojekt 777. Ich google das gerade, da taucht es nämlich nicht auf. Aber das Bier, was ich jetzt gerade gepickt habe, ist auf deren Website auch nicht drauf. Deshalb habe ich den Link von Untappd in die Shownotes geworfen.
Ja, die nehme ich auch.
Ja, das ist ein bisschen doof inzwischen, ne, weil du da nicht mehr alle Kritiken lesen kannst, ohne einen Account zu erstellen und so. Es gefällt mir nicht, aber wurscht.
Ja gut, irgendein
nichts Besseres,
ja,
genau, ich habe nichts Besseres.
Also wenn das deine größte Sorge ist, einen Account bei Untappd aufzumachen.
Ja, nee, das muss man doch, weiß ich nicht. Wenn jeder, der mich da findet, denke ich, wäre Alkoholiker.
Nö, aber nicht wegen der Podcasts, den du ständig von Bier erzählst.
1200 Biere, 34 Medaillen unlocked und Levels. Nein.
Ach ja. Ja, war ein bisschen unzufrieden mit dem Bier, aber ich glaube, es soll nicht sein, wirklich gutes Bier aus Indonesien will mir nicht über den Weg laufen bisher.
Ja, es ist halt auch keine Region wirklich für Bier. Ne? Man, in den Regionen hast du ja
nicht
meistens...
Nicht als solches bekannt.
Ja. Ja, ich glaube, das liegt aber auch wirklich viel am Klima, ne? Oder? Ich weiß es nicht, ne? Weil
ich
in den Regionen hast du immer so leichte Biere. Ne? Mexiko und egal, wo du hinschaust, wenn es heiß wird oder Afrika, ne? Wenn es heiß wird oder auch heiß-schwül wird, dann hast du halt oft so leichte Biere. Und irgendwie scheinen die anderen Biere eher so in den kalten Regionen zu hängen.
Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, ich hatte so ein bisschen Hoffnung in das Bier, weil es auch leicht trocken schmecken soll.
Mhm.
Aber ja, hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Also da dafür gibt es ja dann Asahi, das in Asien ja auch gut verfügbar ist. Mhm. Asahi Super 3. Also da würde ich mich dann immer daran wenden, wenn das zur Auswahl stünde. Weil so hier ist auf alle Fälle keine Alternative zu finden.
Mhm. Hm. Es liegt ja schon, fängt ja bei den Getreidesorten schon an, ne? Die wachsen halt nicht da. Und
ja,
was?
Kannst ja importieren.
Ja, aber was bleibt dann? Ja, weil du hast halt die Historie dann nicht. Dann hast du halt dein Bier mit Reis gebraut und natürlich schmeckt das komplett anders.
Bist du mal so negativ, oder?
Nein, ich bin nicht negativ. Ich erkläre es nur. Es gibt dann halt ganz andere Biersorten und die schmecken dann halt anders und dann empfindet man die wahrscheinlich als eher laff, wenn du die anderen kennst.
Ich suche natürlich weiter. Ich bin ja aufopferungsvoll. Ne?
Mhm.
Nur für euch. Aber bisher ist es eher enttäuschend, das Ergebnis. Auch das bei Untappd verlinkt. Und damit wären wir am Ende des Jahres und der Folge. Wie gesagt, kann sein, dass ihr am 1.1. kommt. Dann wünschen wir euch ein frohes Neues. Ansonsten guten Rutsch.
Ja, Tito. Frohes Neues. Danke fürs Zuhören oder guten Rutsch. Wie auch immer. Falls uns überhaupt jemand dann hört, wenn es wirklich am Silvester noch rauskommt, haben die Leute da nicht was anderes zu tun?
Boah, vielleicht hocken sie auch deprimiert daheim und haben keinen Bock auf Menschen.
Wieder Sachen
so
in die Luft jagen oder so.
Nächstes Jahr wird noch schlimmer, so wie die Meloni, ne?
Ja, okay, gut.
2025 war ein hartes Jahr, aber grämen sie sich nicht. 2026 wird noch schlimmer.
Dann war die Folge jetzt, aber alle meine Kommentare musst du dann rausschneiden.
Ja, du warst so quasi Meloni-Mut, kann man sagen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Jetzt bist du wie die Faschisten.
Ja, shit. Ich überlege mir nächste Mal was Positiveres.
In dem Sinne, alles Gute wünschen wir euch. Bis dann. www.mikroökonom.de, da findet ihr noch ein paar Hinweise. Da könnt ihr auch Kommentare ablassen.
Das war Mikroökonomen. Der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.